rund um den Brustring.
Der Podcast
rund um den VfB Stuttgart.
Hallo, hier ist Roberto Hilbert.
Hallo, hier ist Peter Reichert.
Hier ist Herbert Tusky. Viel Spaß im Podcast rund um den Brustring.
Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart und dies ist Folge 244 und wir reden heute über den nächsten Nicht-Erfolg des VfB, nämlich das 1:1 des VfB im Heimspiel, muss man sagen, gegen TSG Hoffenheim. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Von rund um den Brustring sind weiterhin in der Leitung der Yannick, hi.
Servus, guten Abend.
Und der Chris, hi.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Ja, das war wieder nichts beim Heimspiel. Wer von euch war da? Wart ihr beide da?
Nee. Ich hab's am TV verfolgt, tatsächlich.
Ich auch. Mist. Ja. Ja, letztes Mal, das Heimspiel in Hoffenheim, was sich wirklich gelohnt hat, war ja letzte Saison. Ich konnte dieses Mal leider auch nicht. Ich war Wahlhelfer und musste auszählen.
Du warst das.
Ja, genau, ich war der ausgezählt hat. Und ich musste bis kurz nach auszählen und habe mir dann das VfB-Fanradio auf die Ohren gemacht und bin nach Hause gefahren und dachte, ah geil. Und ich habe sogar noch beim Unterschreiben des Wahlprotokolls habe ich gesehen, 1:0 wollte mal, und dann dachte ich, super, dann kann ich jetzt noch schön zu Hause die zweite Halbzeit gucken und ich jetzt vielleicht einfach lassen sollen. Gut, reden wir gleich
drüber. Aber Lennart, vielen Dank für deinen Einsatz bei der Wahl.
Danke, gerne. Und ich habe nach der letzten Folge mir gewünscht am Ende, dass jetzt nicht der Faschismus ausgebrochen ist. Ganz so schlimm ist nicht gekommen. Erfreulich sind die Wahlergebnisse, glaube ich, insgesamt doch nicht, aber es gibt kleine Lichtblicke, sagen wir mal so. Aber wir sind ja kein Politik-Podcast, sondern ein Fußball-Podcast, auch wenn man das Ganze nie komplett trennen kann. Aber wir wollen heute nicht über die Bundestagswahl sprechen, sondern wir wollen sprechen über das 1:1 des VfB. Wie gesagt, wir reden über die Kandidatinnen und Kandidaten für den Vereinsbeirat, die heute bekannt gegeben wurden, noch über ein paar andere Themen. Und wir reden dann natürlich noch über das nächste Spiel, was bereits am kommenden Freitag ansteht, der Südgipfel, wenn man ihn noch so nennen kann. Und dann, wir blicken natürlich auch bis auf die aktuelle Lage, kommt jetzt der große Downfall. Müssen wir schon wieder gucken, wie wir nächste Saison nach Paderborn kommen und nach Fürth.
Oder warum steigen die auf?
Es ist doch der Downfall, Mensch.
Achso, genau.
Und am Ende blicken wir natürlich auf die anderen VfB-Mannschaften. Wir haben auch die Anfrage bekommen, ob wir ein bisschen mehr über die zweite Mannschaft sprechen können. Das werden wir versuchen, ein bisschen mehr einzubinden in Zukunft. Danke für den Hinweis. Und genau, am Ende geht es noch um unsere Leihspieler. Aber wir steigen jetzt erstmal ein mit den aktuellen Themen. Chris, du machst ja offensichtlich einen Podcast. Wie viele Hörbücher hörst du denn so normalerweise? Oder hörst du Hörbücher?
Tatsächlich ist es die Aufgabe meiner Frau, Hörbücher zu hören. Ich bin so der Typ, wenn ich ein Buch sehe, warte ich auf den Film. Und wenn der Film, dann warte ich aufs Hörbuch. Und dann gucke ich es im Endeffekt auch nicht oder höre es auch nicht. Nee, ich habe da tatsächlich überhaupt keine Zeit und Nerv teilweise für Hörbücher auch noch.
Ja, aber du bist ja auch Teil eines Kinopodcasts, des Kinocasts, das wollen wir nicht unter Tisch fallen, das natürlich. Aber dann kannst du ja deiner Frau vielleicht das Hörbuch empfehlen, erste Runde Westmann, ja, ich glaube, so spricht man es aus. geschrieben von, ist mir gerade der Name wieder entfallen.
Markus Schmalz,
danke. Ich hatte es mir nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, das kann ich mir so merken. Also, geschrieben von Markus Schmalz. Ihr kennt das Buch, das ist vor 7 Jahren, glaube ich, mittlerweile rausgekommen. Und jetzt hat den Namen bei mir aufgeschrieben, Finn Abenzeller, von der Reutlinger Fanszene, eingesprochen als Hörbuch. Die beiden waren auch zu Gast im Port Cannstatt, habe ich mir gerade noch angehört, auf dem Weg nach Hause vorhin. Genau, also wenn ihr das Buch nochmal hören wollt, dann ist es doch mittlerweile vergriffen. Dann könnt ihr euch bei diesen ganzen Plattformen, ich habe es aber auch bei Spotify gesehen. Ich weiß nicht, ob man es auch hören kann, ob es da nur eingestellt ist, ich habe noch nicht draufgeklickt. Genau, aber auf jeden Fall kann man sich das anhören und es ist auf jeden Fall, also die Podcast-Folge da vom Podcast, die war schon eine schöne Zeitreise in die Vergangenheit. Und genau, vielleicht ist das ja was für euch. So, weiteres Thema, die Kandidatinnen und Kandidaten für den Vereinsbeirat stehen fest. Die Kandidaten fürs fürs Präsidium oder für den Präsidenten kennen wir ja schon, die eine Kandidatin und die fünf Kandidaten oder vier Kandidaten für das Präsidium kennen wir schon und jetzt gibt es weitere 16 Kandidaten und ich hätte mir das Kandidatin eben sparen können, denn es sind in der Tat 16 Männer, die da kandidieren, keine einzige Frau. Die Namen sind teilweise bekannt, also für die Gruppe Sport und Verein kandidieren Werner Gass, den man ja auch schon kennt, der im Vereinsbeirat ist, der Amateurmeister im VfB war, glaube ich, in den 80ern. Kai Lechner aus der Schiedsrichterabteilung, Marc-Nicolai Schlecht, den kennt man auch. Peter Schmidt, der ist Leiter der Garde und Christoph Seger, der auch schon mal kandidiert hat, meine ich. Bei der Gruppe Fans und Mitglieder ist Jens Beierschmidt ein Kandidat von der Kripo Esslingen, auch sehr interessant. Christian Döring, der aktuell auch im Vereinsbeirat ist. Peter Kemmer, der einen sehr kurzen Steckbrief ausgefüllt hat, der ist im Vorruhestand, hat viel Zeit, aber scheinbar nicht genügend Zeit, um diesen Fragebogen länger auszufüllen. Frank Maurer, Key-Account-Manager, habe ich auch geschrieben, Rainer Weniger, der aktuelle Vorsitzende natürlich. Und schließlich in der Gruppe Wirtschaft und Gesellschaft ist Michael Astor ein Kandidat, der aktuell auch im Vereinsparat ist. André Bühler, der stellvertretende Vorsitzende. Ulrich Hensler vom OFC Vision Zukunft, der auch mal im Ausschuss Vereinsentwicklung war. Nico Laugschmann, auch interessant, der OB von Kornwestheim. Tim Theobald, der lange Vorstandsreferent beim DFB war. Und der glamouröseste Name, Eberhard Herzog von Württemberg. Der war wohl auch mal im Aufsichtsrat beim VfB. Hatte zumindest geschrieben. Ich weiß nicht, wann. Ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert. Ich nicht.
1893, oder?
Ja.
Entschuldigung.
Also,
der
war gut. Also ja, genau. Ich habe mich jetzt mit denen zu wenig befasst. Eventuell schicken wir denen auch noch einen kleinen Fragebogen. Genau, also das sind die Kandidaten. Das sind die, ich will immer wieder Kandidatinnen sagen, aber es sind nur Kandidaten. Das sind die Kandidaten und jeweils aus diesen 16 werden drei aus jeder Gruppe dann am Ende gewählt bei der Mitgliederversammlung am 22. März. Also geht auf die VfB-Webseite und informiert euch. Ich weiß nicht, Janik, hast du schon Favoriten oder Leute, die du gar nicht im Vereinsbeirat sehen wollen würdest und weißt du überhaupt, was der Vereinsbeirat jetzt noch macht? Nachdem man nicht mehr die Kandidaten fürs Präsidium und für den Präsidenten bestimmt.
Ja, das, da muss ich mich tatsächlich auch, muss ich zu meiner Schande jetzt gestehen, noch mal ein bisschen einlesen. Den einen oder anderen kenne ich natürlich, also gerade den Marc-Nicolai Schlecht oder so. Das sind auch wirklich Menschen dabei, die, glaube ich, auch sehr engagiert sind und die ja auch schon in der Vergangenheit sich für die Belange rund um den e.V. eingesetzt haben. Aber ich kann mich da nur deinen Worten anschließen. Jeder sollte sich das vielleicht mal in Ruhe durchlesen, nochmal gucken, genau, was das Gremium jetzt mittlerweile so macht. Und ja, auf jeden Fall zur MV gehen, wenn es möglich ist. Und dann eben Teil dieses demokratischen Prozesses sein. Und dann, ich kann jetzt hier keine klare Wahlempfehlung aussprechen, aber ja, Marc-Nicolai Schlecht, den kenne ich mit am besten und ich fand ihn eigentlich immer ganz in Ordnung, so was ich von ihm mitbekommen habe. Also, aber soll jeder für sich entscheiden am Ende des Tages.
Ja. Gut, dann kommen wir noch zum Thema, das der Kicker aufgemacht hat jetzt gerade. Und zwar führt eine heiße Spur von Sebastian Hoeneß zu Red Bull Leipzig. Chris, besteht die heiße Spur nur daraus, dass er mal da war? Oder was meinst du, wie viel ist da dran? Es gab ja jetzt noch dieses Gerücht in diesem Transfermarktforum, dass angeblich nächste Woche schon alles in trockenen Tüchern ist. Was hältst du von diesem Kicker-Artikel und wie siehst du die Perspektive mit Hoeneß?
Ja, wir hatten es im Vorgespräch vom Podcast gerade schon ein bisschen. Da fiel auch der Begriff Clickbait ein wenig. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich glaube nicht dran, sondern es ist das Geschäft, es liefert immer solche Geschichten, dass das Hoeneß ein begehrter Trainer ist, ist auch klar, dass das Thema komischerweise vor dem Spiel gegen die Bayern aufploppt. Tja, wer hätte damit rechnen können, dass das ja vielleicht auch wieder ein bisschen was gestreut wird oder so. Es wird kommen, wie es kommt. Dass das das jetzt schon fix machen, da fehlt mir die Fantasie für. Von dem, was wir bisher so auch erlebt haben und wie die handelnden Personen unterwegs waren. Also ich möchte nur an die beiden Transfers jetzt mal erinnern von den Verteidigern. Das wusste vorher auch keiner. die beiden Jungen, wo da gekommen sind. Also es läuft einiges im dann doch Geheimen ab oder im Stillen ab und das ist auch gut, das tut uns allen gut, vor allem dem Verein. Und dann so eine Personalie, das kannst du eigentlich bringen, das kannst du machen, wenn du einen eher ja, schlechten Charakter hast oder bist und dann halt da schon abschließt. Und so schätze ich die nicht ein, dass es vielleicht in trockene Tücher bringen, dass es da schon feststeht, okay, wenn es so kommt, wenn das der erklärte Wunsch und Wille des Sebastian Hoeneß ist, dass er unbedingt dahin will, weil er dort eben mit, ich will jetzt nicht sagen, unendlichen Geldreserven um sich werfen kann oder das auch bekommt, wie und was er gerne hätte. Ich möchte da auch mal an den Herrn Nagelsmann erinnern, der jetzt, glaube ich, in Leipzig auch nicht so super glücklich wurde. Oder dann da ja auch dann recht relativ schnell bei den Bayern war, weil er ist wie es ist. Es ist das Geschäft. Wir müssen damit rechnen, dass es irgendwann kommen wird. Natürlich ist es wieder die Sache, ach, warum Leipzig, warum nicht einfach ins Ausland, wie Bayern oder so. Aber ja, was soll ich sagen? Es kommt, wie es kommt. Und ich bin da inzwischen, glaube ich, ein bisschen altersmilde, weil ich habe es heute in unsere Gruppe geschrieben, Spieler und Trainer kommen und gehen, aber der Verein bleibt.
Ja.
Und das ist dann wieder das Interessante, wer danach folgt, nicht wer alles da war oder sowas. Deswegen, um mal auch so einen ehemaligen Sportdirektor mit reinzubringen. Und deswegen, mir ist nicht Angst und Bange vor der Zukunft, weil man hat einen Weg eingeschlagen und Sebastian Hoeneß ist ein Puzzleteil davon, ein sehr wichtiges Puzzleteil davon, definitiv. Nur jetzt aktuell sind wir in einer Phase, wo es mal nicht so läuft, wo er Antworten auch liefern muss. Und ich rechne damit, dass er das auch tut, dass da noch mehr dann wieder von der Mannschaft kommt auch. Und dann, wenn es dann so ist, dass er keine Antwort findet und dann hinschmeißt oder dann nach Leipzig geht, dann habe ich ihn wirklich falsch eingeschätzt. Aber das ist dann mein Thema, sage ich auch ganz ehrlich. Und dann gucken wir, wer nachfolgt.
Ja, und Lukas Bastniok hat der Kicker geschrieben, von der Trainer von Paderborn. Wobei, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich mag den George, aber es ist so, das ist so ungefähr das unkreativste Gerücht, was man sich vorstellen kann, weil Krasnick halt jetzt der Trainer von Paderborn ist halt wohlgemut früher in Paderborn war. Und ich weiß gar nicht, der hat ihn auch gar nicht mehr geholt, oder? Der Krasnick ist noch nicht so lange in Paderborn, also keine Ahnung. Also wie auch immer, ich halte es für ein relativ einfallsloses Gerücht, aber gut.
Ja, Marco Rose ist ja dann auch frei.
Also. Das stimmt, wir könnten natürlich auch einfach tauschen.
Ja, gut. Oder wir holen Matarazzo zurück oder ach was, ja, guck schon.
Also wir schauen einfach mal.
Korkut? Also.
Boah, also Vinny Schäfer ist, glaube ich, auch gerade wieder frei.
Wer?
Also, genau, Thema, wer ist gut? Also die Frage ist halt auch, wenn er geht, wie er geht, und ich kann mir vorstellen, so wie er sich bislang gezeigt hat, aber das sagt von jemand anderem, von dessen Namen wir auch vergessen haben, auch, würde er, wenn er mit Stil gehen, aber schauen wir mal, wie du sagst, es kommt, wie es kommt. Und ich würde sagen, wir gehen mal noch zu unserem letzten aktuellen Thema weiter. Am Sonntag um 18:45, glaube ich, wird das Pokal-Halbfinale ausgelöst, Yannick. Bisher haben wir folgende Gegner zur Auswahl: Leverkusen, Bielefeld, die es am Dienstagabend Bremen überraschend geschlagen haben, und aktuell steht es bei Leipzig und Wolfsburg noch 0-0 nach 5 Minuten. Ich werde das hier immer mal zwischendurch verfolgen. Hast du einen Wunschlos für fürs Halbfinale?
Naja, tatsächlich könnte man ja jetzt sagen, bei den bisher feststehenden wäre Bielefeld vielleicht so das angenehmere Los. Natürlich auch, sage ich mal, es wird ja auf jeden Fall ein Auswärtsspiel dann auf der Alm, und dorthin zu fahren ist sicherlich auch für den ein oder anderen leidenschaftlichen Auswärtsfahrer das schönere Los wie jetzt Leverkusen. Aber ich würde mir einfach auch wieder ein Heimspiel wünschen, tatsächlich. Weil ich glaube, ein Heimspiel, dann fällt zwar Bielefeld raus, weil die ja tatsächlich dann das Heimrecht als Drittligist haben, aber ich glaube, zu Hause kann die Mannschaft einfach nochmal mehr aufwenden, und Ja, da denke ich jetzt auch ein bisschen pragmatisch oder praktisch, muss ich keinen Urlaub nehmen, um hinzufahren.
Junge, Halbfinale.
Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich würde jetzt auch zu Bielefeld nicht nein sagen, um Gottes Willen. Aber man hat auch gestern gesehen, das ist kein Zuckerschlecken, da aufzutreten. Das ist ein richtiger Hexenkessel. Und wenn die Alm mal ausverkauft ist, also klar, Bremen, die haben gerade auch gewisse Schwierigkeiten, aber die sind da gestern überhaupt nicht klargekommen damit. Und das ist halt wirklich, da ist die Fallhöhe halt immens. Wenn du da als amtierender Vizemeister hinfährst, da kannst du ja nur verlieren. Und das hat man jetzt eben gestern wieder gesehen. Das ist jetzt halt immer, wenn du den DFB-Pokal regelmäßig verfolgst, gibt halt immer diese eine Mannschaft, die dann überperformt. Das ist in diesem Jahr dann eben Arminia Bielefeld. Das Jahr davor war es Kaiserslautern, die es dann sogar tatsächlich bis ins Finale geschafft haben. Saarbrücken darf ich noch erinnern, die damals auch die Bayern rausgeworfen haben. Das ist, ja, also ich nehme es natürlich so, wie es kommt, aber würde mir tatsächlich Stand jetzt ein Heimspiel wünschen, weil ich glaube, das ist tatsächlich dann auch das Angenehmste für den VfB. Ich meine, gegen, was heißt angenehm? Gegen Leipzig zu Hause, Wolfsburg oder Leverkusen, das ist auch schwer, aber wie gesagt, ich glaube halt einfach, mit der Unterstützung der Fans zu Hause, mit der Kurve im Rücken, ist halt einiges möglich.
Ja, also ich bin auch unentschlossen. Ich glaube, wir könnten auch in Bielefeld bestehen. Aber dann hast du halt Leverkusen im Finale, voraussichtlich. Oder wir hauen einfach Wolfsburg raus, weil die heute Abend gewinnen. Weil die halt nicht noch für am Schlagbarsten, auch wenn wir uns das letzte Woche doof angestellt haben. Bielefeld killt Leverkusen und dann spielen wir wie 1997 Pokalfinale gegen Drittligisten. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Naja, also, schauen wir mal.
Spannend. Ich möchte kurz noch erwähnen, wir werden ein Auswärtsspiel in Leverkusen haben und
ja, natürlich.
Mitten ins Herz von Leverkusen in der Nachspielzeit trifft Nick Woltemade.
Oh, wäre das geil. Ich würde so feiern. Ich werde furchtbar Schiss vor diesem Spiel, aber ich würde so feiern, wenn wir den im Halbfinale rauskicken und dann im Finale gegen Bielefeld. Das wäre schön. Gut, schauen wir mal. Am Sonntag ist, wie gesagt, die Auslosung. Wir gehen mal weiter zu unserem ersten Werbeblock. Wenn ihr uns finanziell unterstützen könnt und wollt, dann könnt ihr das entweder über Patreon tun oder über PayPal. Bei Patreon geht es um eine kleine monatliche Unterstützung. Wer neu einsteigt, kriegt ein Starterpaket vom Erik zugeschickt und je nachdem, wie sehr ihr uns unterstützt, kriegt ihr auch eine Belohnung. Die äußert sich in Erwähnungen an dieser Stelle. Der Daniel unterstützt uns mit $10 im Monat. Herzlichen Dank dafür. Und der Marc und der Unterstrich-Zylinder unterstützt uns mit $5 im Monat. Und für die Unterstützer auf dem Kakao-Level nennen wir heute stellvertretend den Christian. Der unterstützt uns mit $2 im Monat. Wenn ihr uns unterstützen wollt, aber nicht so regelmäßig, dann könnt ihr es über PayPal tun. Könnt ihr uns regelmäßig oder unregelmäßig bei was rüberschieben, wie hoch ihr wollt. Auch kleine Spenden helfen uns da schon. Beispielsweise kommt morgen mein neuer Mikrofonarm hier an, den ich hoffentlich auch gut an meinem Schreibtisch hier anbringen kann. Da haben wir letzte Woche eine Spende für bekommen. Danke dafür nochmal. Und genau, und ansonsten halten wir damit den Podcast am Laufen. Alles, was ihr darüber wissen müsst, findet ihr unter rundumdenbrustring.de/support. Und jetzt müssen wir einsteigen in das Heimspiel in Sinsheim. Vielleicht fangen wir mit dem Positiven an. 16.000 VfB-Fans in dem komischen Ding da an der A6. Das ist schon ziemlich geil, Janik, oder? Dass auch diese Saison, wo ja es nicht so gut läuft wie in der letzten Saison, wir denen schon wieder die Bude voll machen und mehr reinmachen als Frankfurt.
Ja, auf jeden Fall. Also es war ja damit wieder zu rechnen, aber es ist jedes Mal natürlich, auch wenn ich jetzt dieses Mal nicht dabei war, ein Erlebnis. Am Fernsehen hast du ja die Stimmung auch mitbekommen. Gefühlt saßen überall nur rot gekleidete Menschen, außer in dieser komischen Südkurve da. Da war so ein kleines Häufchen an Hoffenheimern. Und das ist natürlich dann schon auch nochmal eine besondere Atmosphäre und zeichnet halt auch einfach unseren Verein ein Stück weit aus und macht ihn auch über die Grenzen hinweg. Also wenn man sieht, das ist auch ziemlich viral gegangen in den sozialen Netzwerken, egal ob auf TikTok, Instagram, sämtliche Fan-Influencer, will ich sie mal nennen, von denen kann man halten, was man möchte, aber die haben sich durchweg positiv geäußert und wenn man auch die Kommentare drunter liest, das macht schon einen Eindruck und zeigt einfach diese tiefe Verbundenheit und das ist immer noch das größte Faustpfand, was dieser Verein hat. Dieses Umfeld, diese Fans. Und ja, man geht dann einfach auch positiver in so ein Spiel rein, auch wenn es dann am Ende leider sehr enttäuschend war.
Ja, ich wollte gerade sagen, schade, dass dann diese große Anzahl an VfB-Fans nicht mit einem Sieg belohnt wurde, aber wir fangen von vorne an. Chris, mit der Aufstellung, Nübel im Tor, soweit so normal, Mittelstädt auf links, Sergio auf rechts, war glaube ich nach den Leistungen von Wagnumann die letzten Wochen keine Überraschung, oder?
Nein, es war eher eine Erlösung. Es tut mir echt leid, aber Wagnumann lässt mich gerade zurzeit unglaublich altern.
Ja, ja, ja. Und wenn wir auf die Innenverteidigung blicken, links Chabot in der Innenverteidigung, rechts aber nicht Ramon Hendricks, sondern Finn Jeltsch, Neuzugang aus dem Winter von Nürnberg, 18 Jahre alt. Das war schon ganz schön mutig, oder? Den 18-Jährigen da direkt in so einem wichtigen Spiel auswärts aufzustellen.
Ja, wobei, ich meine, Chabot ist, denke ich, aktuell gesetzt aufgrund der aktuellen Form. Und dann ist die Frage, zeigst du halt auch mal oder gibst du so einem jungen Spieler so eine Möglichkeit, sich auch mal zu präsentieren? Und wenn der gut trainiert hat und wenn der schon die Abläufe kennt, dann finde ich das durchaus mutig, den da reinzuwerfen. Und ich meine mich jetzt, ich hoffe nicht, mich zu täuschen, aber ich glaube, aufs gesamte Spiel gesehen war es unser bester Verteidiger.
Ja, auf jeden Fall. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber ja, ich fand auch, es ist eine sehr gute Leistung. Ich meine, wir müssen jetzt nicht so tun, als ob er bisher nur A-Jugend gespielt hat. Er hat ja schon in Nürnberg halt Profifußball gespielt, klar, in der zweiten Liga. Aber nichtsdestotrotz, in dem Alter sind natürlich die Herausforderungen der Bundesliga noch mal ein bisschen größer als in der zweiten Liga. Aber nichtsdestotrotz, dieser Sprung vom Jugend in den Herrenfußball ist ja trotzdem der gleiche. Und vielleicht geht es in der zweiten Liga vielleicht nicht spielerisch so gut, aber ein bisschen härter auch und dementsprechend, ja. Also, kommen wir gleich noch drauf, wie das Spiel für lief. Der Vorsteller Karasor, links Fürich, rechts Leveling, Undaf hinter Woldemade. Demirovic wieder nur auf der Bank. Wir haben eine Hörerfrage dazu bekommen vom Paul, der schreibt, sollte Demirovic nicht mal wieder eine echte Chance bekommen? Weil er wurde ja dann später auch erst in der 82. Minute eingewechselt. Chris, wie siehst du's? Kannst du nachvollziehen, dass Undaf wieder gestartet ist statt Demirovic?
Also ich glaube nicht, dass Undaf für Demirovic gestartet ist. Ich glaube, dass Undaf für Mio gestartet ist und wollte mal mehr für Demirovic. Stimmt. Und ja. Demirovic sollte seine Chancen kriegen. Und in so einem Spiel wie jetzt gegen Hoffenheim, denke ich, wäre er sogar ganz gut aufgehoben gewesen. Aber du hast halt aktuell mit Nick Woltemade den heißen Scheiß der Liga mal wieder. Mhm. Und den dann draußen lassen, das kannst du eigentlich auch irgendwo nicht verkaufen. Ja. Und deswegen, ja, dann hast du eine Offensivabteilung, die gerade ja jetzt nicht so vor Selbstvertrauen und Ideen strotzt. Also guck auf Undaf, guck auf Leveling, der noch nicht in der Form ist, wo er schon war. Guck auf Mio, Führig, ja, der bewegt sich noch am ehesten am Rande dorthin. Und dann hast du halt einen, der in bestechender Form ist da vorne drin. Mhm. Klar ist es dann für Demirovic doof. Nur der braucht halt auch seine Bälle und der muss die halt auch kriegen. Und da macht Woltemade gerade einfach mehr draus und dann ist das folgerichtig. Und ja. Ich sag's aber trotz allem, ich habe dann lieber noch, kann mit einem Demirovic noch nachlegen, wie dass ich dann wirklich irgendwie vielleicht einen Mo Sanko hochziehen muss. Entschuldigung, ich will jetzt nichts Negatives gegen.
Ich glaube, der ist auch noch gesperrt, sagen, aber ja.
Ja, oder ein Vagid Fagir gerade. Deswegen, dann habe ich lieber noch so eine Option.
Ja, und das stimmt. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wenn du guckst, wenn wir auf der Bank haben, wer da noch reinkam, Brun Larsen, Mio und Demirovic, die musst du erstmal von der Bank bringen können.
Genau.
Das ist eigentlich schon gehobenes Bundesliga-Niveau.
Ja.
Eigentlich. Gut. Dann, genau, noch um zu ergänzen, Justin Lieber bei der zweiten Mannschaft, für den wir einfach keinen Platz mehr im Kader, und Alter Kiel scheinbar immer noch nicht wieder fit. Also, ich hatte jetzt so verstanden von dem Wolfsburg-Spiel, dass da noch irgendwelche Flüssigkeit irgendwo drin war und die weg musste und dass er dann wieder fit ist, aber scheinbar hat es auch für dieses Spiel noch nicht gereicht. Ich habe mir jetzt die PK vor dem Hoffenheim-Spiel jetzt nicht nochmal angeschaut. Vielleicht hat er sich auch dort schon nochmal ein bisschen ausführlicher geäußert. Aber ja, also hoffen wir, dass Alter Kiel auch bald wieder auf dem Platz steht, wobei wir mit Finn Jeltsch auch eine sehr gute Alternative offenbar haben. VfB, Yannick, startet eigentlich relativ aktiv. Aufs Tor kommen wir gleich. Fandst du, das war gerade dieser der Beginn eine Reaktion auf die letzten Spiele oder war es eher das gleiche wie die letzten Spiele?
Nein, also ich fand schon, dass es ein Stück weit eine Reaktion war. Man hat gemerkt, die Mannschaft will was zeigen, will jetzt liefern. Man hat natürlich auch gewusst, Hoffenheim natürlich auch ein Stück weit unter Druck, konnten sich zwar jetzt so ein bisschen aus diesem akuten Abstiegskampf befreien, sind aber halt auch noch nicht so wirklich auf der sicheren Seite. Ich glaube jetzt nicht, dass sie absteigen werden, aber ja, es sind halt immer noch in dieser gefährlichen Zone drin und das hat man eben gemerkt. Da war halt jetzt auch ein Gegner auf dem Platz, im Gegensatz zu den letzten Spielen, der halt sehr verunsichert wirkt und wo du einfach auch siehst, da gab es ja diese Geschichte mit diesem Spielzeug in der Kabine, was natürlich, aber das sind ja alles so Geschichten.
Das war schon im Dezember, glaube ich, mit dem Dildo. Wir können das hier sagen. Wir
sind, glaube ich, okay, gut. Ich wollte ein bisschen hier die Sachen neutral betrachten.
Solange wir jetzt nicht dauernd Dildo sagen, ist das, glaube ich, okay.
Nein, aber tatsächlich interessanter Aspekt. Der Hoffenheim-Trainer hat in der PK vom Spiel gesagt, dass es, oder so angedeutet wohl, ich kann es jetzt nicht mehr genau zitieren, dass es wohl Leute gibt, die Sachen nach außen tragen und es gefällt ihm nicht. Also man merkt.
Offensichtlich, ja.
Ja, offensichtlich ist da in dem Verein auch nicht alles so wirklich gut und das überträgt sich dann eben auch, wissen wir leider auch als VfBler, dann eben auch auf die Mannschaft, das hat man gemerkt. Und ja, ich fand den Start eigentlich doch sehr ansehnlich und war eigentlich dann auch guter Dinge in den ersten Minuten, dass das nicht klappen könnte heute.
Ja, das waren wir alle. Ich habe es dann nochmal nachgeschaut hinterher. Chris, du hast live gesehen, nach 9 Minuten trifft natürlich Nick Woltemade zum 1-0. Schöne Hereingabe von Mittelstädt aus dem Halbfeld. Undav lässt ihn einfach durch, bindet dadurch einen Verteidiger und in der Mitte steht Woltemade quasi am Elfmeterpunkt und macht ihn halt rein. Und das, fand ich, war anders als die letzten Spiele einfach mal schön geradlinig gespielt und nicht so verschnörkelt, nicht so umständlich. Fandst du es auch?
Fand ich überragend. Also ich fand den Ball von Mittelstädt gut, weil der wäre ganz genau auf Undav gekommen und da ist dieser Wesenszug bei Undav, dieses Gespür, was so teilweise, ich will sagen, unbezahlbar ist, aber was nicht viele Spieler dann wirklich auch mitbringen, was halt ein Dennis Undav mitbringt, da dann einfach den Schritt zu machen und über den Ball drüber zu laufen und gleichzeitig noch den Verteidiger mit rauszuziehen und Woltemade stand ja komplett frei. Ja. Also ich glaube, das letzte Mal so frei in dem Stadion war er beim Warmmachen oder sowas, weil er alleine aufs Feld gelaufen ist, bestimmt. Aber also unglaublich. Ja. So stark von Undav, das so zu sehen. Und dass ein Woltemade in der Form, in der er gerade ist, den quasi, glaube ich, auch mit verbundenen Augen reingehämmert hätte, brauchen wir nicht drüber reden. Das war richtig, richtig stark gespielt. Das war eine schöne, schöne Kombination. Aber du brauchst halt tatsächlich die Spieler, die diese Spielintelligenz mitbringen, wie in Dennis Undav, der dann einfach nicht so, wie es ein typischer Mittelstürmer-Manier wäre, sich den Ball dann schnappt und ich hau ihn selber rein, sondern fürs Team gespielt. Und das war, also ich fand's wahnsinnig gut. Das hat so richtig nach dem guten Beginn noch so richtig den Kick gegeben, wo man sagen konnte, oder wo ich gesagt habe, so, okay, also jetzt kann sich Hoffenheim hier richtig warm anziehen.
Ja, das mussten sie auch, aber leider nicht warm genug. Das ist halt das, was mich beeindruckt, einfach, dass er das, also der spielt ja eine wichtige Rolle, aber das ist halt das Gleiche, was wir auch über Demirovic sagen, jetzt schon seit Monaten. Okay, der trifft nicht, aber der arbeitet viel, der erkämpft sich Bälle, hat auch Vorlagen schon geliefert jetzt in den letzten Wochen. Das Problem ist halt nur, wenn du 2 Schussstürmer hast, die zwar keine Tore schießen, aber viel arbeiten, dann wird's halt schwierig. Wobei, klar, du hast jetzt Nick Woltemade, der hat jetzt 8 Saisontreffer, genauso viel wie Demirovic und 1 mehr als Undav. Und was man sich dazu im Hinterkopf natürlich denken muss, ist, Woltemade kam ablösefrei aus Bremen, während die anderen beiden zusammen 15 Millionen Euro gekostet haben. Also, wir sprechen gleich noch über ganz viele Chancen auch von Undav. Deswegen, ich bin da auch so ein bisschen ambivalent, was Undav angeht. Genauso wie Demirovic, weil ich wünsche mir einfach, dass die beiden einfach mal mehr Tore schießen jetzt. Weil dafür haben wir sie geholt und wir brauchen sie jetzt auch gerade einfach, weil auf Woltemade kann sie nicht alles allein machen, offensichtlich. Aber gleichzeitig haben sie ja ihren Wert für die Mannschaft. Aber gut, wir kommen gleich nochmal drauf, wie wir das Spiel insgesamt bewerten. Hoffenheim in der Phase super defensiv, die hatten ein paar Vorstöße, die wurden aber echt sauber wegverteidigt. Und Yannick, da wollte ich nochmal auf Finjelsch zurückkommen, der, wie ich das fand, das sehr, sehr abgeklärt gemacht hat. Wie hast du ihn gesehen in dem Spiel?
Genau so, er hat das sehr souverän, sehr reif auch gemacht. Maxi Mittelstädt hat das nach dem Spiel auch nochmal so geschildert. Er macht wohl auch im Training einen sehr, sehr gestandenen Eindruck. Und du hattest es ja auch vorhin eingangs erwähnt, er hat, man darf nicht vergessen, er hat schon ein paar Spiele für Nürnberg gemacht. Und auch wenn es nur zweite Liga ist, es war der erste FC Nürnberg. Und das ist für so einen jungen Kerl, sage ich mal, auch eine herausragende Leistung. Und man hat einfach gesehen, der Junge hat unfassbare Qualitäten in der Zweikampfführung. Ich fand auch sehr, sehr gut, wie er antizipiert hat, wie er auch dann mal mit nach vorne gegangen ist. Das hat dann leider eben dann, da kommen wir nachher noch hinzu, so ein bisschen mit zum Gegentor geführt. Aber er hat diesen Mut gehabt. Er hat sich da nicht versteckt und war in den Situationen, wo er da sein musste als Verteidiger, dann auch einfach, ja, schon stabil und hat es sehr souverän, wie gesagt, gemacht. Wie gesagt, 18 Jahre alt. Ich glaube, da können wir uns noch freuen, wenn er so weitermacht, wenn er sich weiterhin so entwickelt. Und ich fand es auch gut von Sebastian Hoeneß, dass der Junge jetzt auch seine Chance gekriegt hat in einem Punktspiel. Also wirklich.
Ja, und die beiden, sowohl Jeltsch als auch Jarques, die waren ja direkt vom ersten Spiel an im Kader. Die waren ja direkt nach dem Wechsel auch im Kader. Scheinen sich gut einzufügen. Auf Jarques bin ich gespannt, wann der mal reinkommt. Jeltsch scheint da noch einen Ticken weiter zu sein. Aktuell ist auch vielleicht ein anderes Spielprofil. Der ist ja wesentlich offensiver auch, das hat man dann auch gesehen. Und Jarques ist dann ein bisschen ein anderer Spieler. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Im Spiel ging es dann weiter mit dem VfB, der ein sehr hohes Pressing auch spielte, viele Flanken reinschlug. Leider wurden die Zuspiele nach vorne immer ungenauer, fand ich. Man ließ viel liegen und zwischendurch hatte auch Hoffenheim mal einen etwas offensiveren Auftritt. Orban, der dann zu spät abspielt, sodass da auch nichts wird. Chris, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der VfB langsam, aber sicher nach der Führung das Spiel aus der Hand gegeben hat. Sehr, sehr langsam, weil du hast weiterhin die Chancen gehabt. Aber ich hatte irgendwie so das Gefühl, es wurde immer schlechter, möchte ich fast sagen, nach dem Führungstreffer. Siehst du es auch so?
Ich sehe es ähnlich, ja. Wobei halt das frühe Tor war gut, das tat dem VfB gut. Nur dann ist eben das zweite Tor nicht gefallen. Und dann hat genau das wieder angefangen, was eine ganz, ganz schlimme Sache ist, weil dann fängt das Nachdenken wieder an und dann kommst du ins Grübeln und dann ist immer dieses Ha, und eins fangen kann man sich ja auch immer noch, und das ist gerade diese Leichtigkeit im Kopf, was den Spielern einfach fehlt, dass denen leider komplett abgeht. Und ja, dann hast du mal einen schlechten Pass von Carazon, da einen schlechten Pass von Carazon und plötzlich fängt das Grübeln noch mehr an und dann bist du mit ganz anderen Sachen beschäftigt, wie sauber nach vorne spielen, und dann ja kann das leider sehr, sehr schnell und sehr, sehr zügig kippen, und ja, du musst einfach in der Phase schon 2 oder 3-0 führen.
Ja.
Ganz einfach.
Ja, gerade wenn man sich die Chance anschaut, also Carazor, der dann den Torwart der dann nach einem guten Pass von Underf schießt, aber der Torhüter von Hoffenheim, Philipp, lenkt ihn dann an den Pfosten. Dann scheitert Woltemade und dann Stiller am Torwart. Yannick, hast du das Gefühl gehabt, der hat einfach eine sehr gute Partie gehabt, der Hoffenheimer Torhüter? Oder haben wir uns einfach zu doof angestellt?
Ja, beides so ein bisschen. Also der Torwart hat ein sehr gutes Spiel gemacht, muss man sagen. Also der war auch von seiner Präsenz her, das war so ein bisschen tatsächlich vor dem Spiel meine Hoffnung, kein Olli Baumann im Tor, das könnte vielleicht für uns was Gutes sein, aber dass der Philipp heißt der, glaube ich, dann wirklich so abliefert, Respekt, muss man sagen, tolle Torhüterleistung, hat auch sein Team von hinten gepusht und auch eine gute Körpersprache gehabt. Und dann muss man aber natürlich auch sagen, die Chancenverwertung, diese Kaltschnäuzigkeit beim Abschluss, die ist halt dem VfB in diesem Spiel auch komplett abhanden gekommen. Mhm. Und wenn diese Attribute halt da sind, dann gehst du vielleicht schon zur Pause mit 2-3-0 in Führung und hast das Spiel eigentlich schon so gut wie in der Tasche. So hältst du halt Hoffenheim weiter am Leben. Und das war dann eben schon auch, ja, letztendlich der Knackpunkt in diesem Spiel. Sebastian Hoeneß hat es schön gesagt, man hat das Spiel nicht gekillt. Das ist ja mittlerweile ein sehr weit verbreiteter Ausspruch, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel da dafür.
Ja, es hat auch so ein bisschen an das Spiel gegen Bratislava, du hast da dann schon geführt, dann ging es eigentlich nur darum, noch mehr Tore zu schießen. Und die Sache ist, es war ja spielerisch weiterhin gut. Ja, also diese Ablage dieser Lupfer in den Lauf von Undav beispielsweise, der war, glaube ich, in der zweiten Halbzeit. Das ist ja alles gut, aber du musst halt irgendwann diese Bude machen. Und teilweise waren es gute Chancen, teilweise war es auch zu umständlich gespielt. Das meine ich ja, also du hast noch diese guten Chancen in der ersten Halbzeit, um die 31. Minute, um 30. Aber auch das wurde immer schlechter, weil Hoffenheim sich immer besser auf uns einstellte. Und dann hast du halt die 45 Minuten die Nachspielzeit, wo zuerst dann Chabot vor Orban klären muss und dann Nübel gegen Kramaric eine super Parade raushaut. Und ich muss sagen, ich habe mich natürlich gefreut, dass er nicht reinging, aber ich habe mich auch ein bisschen geärgert in dem Moment, dass Nübel überhaupt den Ausgleich verhindern muss. Weil also für mich hätte das eigentlich ein Weckruf sein müssen, oder für mich war das eigentlich ein Weckruf für die Mannschaft, diese Parade von Nübel, dass er da so eingreifen muss. Chris, meinst du, die Mannschaft hat diesen Weckruf überhört?
Ich bin erstmal froh, dass nach der ersten Halbzeit Nübel nicht eingeschlafen war und hellwach war in dem Moment und da wirklich eine überragende Parade gezeigt hat. Und ja, es war so in etwa, wie es zu erwarten war dann, wenn du das zweite Ding nicht machst, dann kommt irgendwann die andere Mannschaft auch mal irgendwann vors Tor. Und in dem Fall hätte es da schon klingeln können. Und es wäre zu dem Zeitpunkt massiv unverdient gewesen, dass das Hoffenheim da ein Tor schießt. Es wäre allerdings auch eine logische Konsequenz wieder raus gewesen, wenn du vorne das zweite nicht machst. Irgendwann fängst du es dir halt. So doof diese Plattitüde jetzt da daherkommt und so doof es klingt, aber das war absolutes Musterbeispiel. Du hast sie komplett im Griff gehabt. Also da kam ja wirklich gar nichts. Alles, was wirklich gefehlt hat, war das zweite oder dann sogar das dritte Tor, wo die Chancen dafür schon da waren. Und so lässt es sie am Leben. Und ja, du hast sie einfach nicht gekillt. Ganzes Musterbeispiel. Nimm diese erste Halbzeit oder das ganze Spiel und leg's irgendwo bei Wikipedia unter, was passiert, wenn man den Gegner nicht rechtzeitig killt. Und wenn es ganz dumm läuft, verlierst du es noch.
Ja, und auch das hatten wir in der Vergangenheit schon. Das hätte auch hier passieren können, aber dazu kommen wir später noch. Chris, wie war denn dein Gefühl dann zur Pause, als wir mit dem doch noch 1-0, nachdem das Nübel festgehalten hat, in die Pause gegangen sind?
Ja, also das Gefühl war tatsächlich bei mir so, ja komm, mach so weiter, mach das zweite Tor und dann gucken, ob noch ein drittes und viertes vielleicht fällt und ob Hoffenheim dann zusammenbricht. Also das war so mein Gefühl, ohne dass es jetzt arrogant oder sowas klingen soll. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach nur gehofft, okay, in der Pause denen nochmal sagen, hey, bleibt scharf, bleibt wach und macht einfach das zweite Ding und fertig. Mhm.
Ja, die zweite Halbzeit gegen Hoffenheim, das ist ein bisschen aktiver rein, stand ein bisschen höher, haben auch mit mehr langen Bällen gespielt. Der VfB aber dann in der 59. Minute schon wieder mit der nächsten Chance, das war das, was ich gerade meinte. Stiller spielt den Ball auf Undav, der legt ihn hoch rein und Stiller wiederum ist dann frei vor Philipp, aber schießt ihn halt an. Janik, das war auch wieder schön gemacht, aber ja, schlecht verwertet und auch das kann Stiller meiner Meinung nach besser, oder?
Ja, wahrscheinlich macht es den Stürmer besser, aber Stiller kann da vielleicht auch mehr draus machen. Er ist jetzt nicht. Er hat es aber schon in der Saison gezeigt, in der Champions League unter anderem. Er kann ja schießen, also zumindest besser wie Atta. Aber ja, da sind wir wieder beim Thema. Es sieht gut aus, ist gut rausgespielt. Aber der letzte Ball, der Abschluss, das ist halt einfach nix. Der kommt viel zu zentral natürlich auch. Der Torwart macht's gut, keine Frage, aber der kommt zu zentral. Ja, und ist dann am Ende halt wieder brotlose Kunst. Also sieht schön aus, ja, alles toll, aber hilft der halt nicht weiter. Dann hätte ich lieber so ein cooler Tor und es steht 2-0 und das Ding kannst du locker nach Hause schaukeln. Also ich bin überzeugt, wenn da das 2-0 fällt in der Phase, dann entscheidet es der VfB für sich das Spiel. So bleibt es halt weiter offen und du merkst halt, die Hoffenheimer kommen immer besser rein in die Partie.
Ja, und das nervt mich halt auch, weißt du, dieses schön gemacht und ja, und Pech gehabt und dies und das hatten wir alles schon. Weil das ist genau das, was wir irgendwie schon unter Materazzo teilweise hatten. Ja, alles schön und gut und dann bringst du die Führung wieder nicht über die Zeit. Ja, oder nutzt halt einfach deine Chancen nicht. Und das ist halt manchmal so, du hast so Phasen. Letzte Saison sind Bälle reingegangen von dem, was ich erwartet hatten. Diese Saison bleiben Bälle am Torwart hängen, am Pfosten, was weiß ich. Aber das haben wir aber auch schon, haben wir es in der Hinrunde schon gesagt oder teilweise auch, naja, also irgendwann ist halt, nicht nur Pech mit der Chancenverwertung, ja. Ich hatte ja letzte Woche diese Statistik aufgemacht, wie viele Tore wir seit dem Bratislava-Spiel selber geschossen haben. Und von den 6 Toren, die wir da geschossen haben, waren halt 3 Eigentore und zweimal mittlerweile Woltemade oder dreimal, einmal Undav und einmal habe ich vergessen. Das ist halt, irgendwann ist es halt chronisch und nicht nur einfach nur Pech, habe ich das Gefühl. Und es
zieht sich wie ein roter Faden durch sämtliche Partien in der letzten Zeit, dass du einfach aus deinen Möglichkeiten zu wenig machst. Da kannst du jetzt verschiedene Attribute nennen, Kaltschnäuzigkeit, Abgezocktheit, aber die Jungs sind ja gut. Also
ja, eben.
Also Ange Stiller hat, wie gesagt, schon oft gezeigt, er ist mittlerweile auch deutscher Nationalspieler, einer der wertvollsten Spieler bei uns im Kader, Dennis Undav, Demirovic, das sind ja alles Jungs, die es eigentlich können. Und das macht dich dann halt, wie du sagst, als Fan auch so ein bisschen fuchsig, weil du verstehst es einfach nicht. Und dann stehst du da vor dem Fernseher und kannst es dir nicht erklären und denkst dir, wow. Und weißt aber auch genau, wie es jetzt kommen wird. Der Gegner wird immer stärker und ja, das kostet dich dann halt Spiele.
Ja, eben, und du kannst es dann auf ganz Spiel auch beziehen. Also was mich ja ärgert, ist nicht, dass wir auf Platz 7 stehen, sondern dass wir so viel wenig aus den Chancen machen, die wir haben, weil wir, also die Mannschaft kann mehr als Platz 7. Aber sie vergibt halt gerade reihenweise Chancen, aber dazu kommen wir gleich noch. In der 66. Minute gab es eine Chance von Führich, der als Bischof austanzt und dann aber, finde ich, relativ unkontrolliert drüber schießt. Und Chris, ich fand, Führich war von den Offensiven neben Woltemade noch der Beste, aber er ist gerade so ein bisschen wieder im Kopf runter durch die Wand, ich mache hier alles alleine, Moses, oder?
Ja, wobei ich da inzwischen denke, dass es wirklich dieses Ding ist bei Chris Führich, okay, die anderen haben Probleme, bei denen läuft es sich so, das heißt, ich muss jetzt da in die Bresche springen und ich muss das für die anderen lösen und ich muss das jetzt machen. So kam es mir in dem Spiel tatsächlich vor und das, ja, ich würde es ihm ja gönnen, dass so einer reinsegelt oder dass das auch drin bleibt, weil vom Einsatz her, ja, wie du es gesagt hast, eigentlich gerade einer unserer besten Offensivspieler und ja, das ist einfach ärgerlich, weil wenn er das Ding macht, ist das Spiel auch durch. Ja. Aber das ist immer dieses
Irgendwer hätte halt die Bude machen
müssen. Irgendjemand hätte einfach mal treffen sollen und nicht vielleicht die ganze Zeit auf Hoffenheims Torhüter schießen. Aber ja, ihm da aber Eigensinn zu unterstellen, gut, er hat es probiert. Das sind wir wieder bei dem Thema, das, was Undav in der ersten Halbzeit da richtig gemacht hat, dass es eben nicht selber gemacht hat, hat halt in dem Fall jetzt Chris Führich aus einfach probiert. Und ja, hat nicht sollen sein, schade. Wenn das Ding reingeht, sprechen wir ganz anders über das Tor und über Chris Führich.
Also. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Einerseits ja, ne, wenn es reingeht, aber es muss halt auch reingehen, finde ich.
Wer trifft, hat recht, ne?
Ja, genau, wer trifft, hat recht. Und ich fand schon, dass er ein paar Mal einfach den besser postierten Spieler übersehen hat. Aber ja, klar, wenn er reinmacht, wir hatten das schon ein paar Mal, ja, da hat er abgezogen, dass das Ding drinne, dann riecht sich doch trotzdem zwischendurch irgendwer auf, aber feiert dann halt im nächsten Moment.
Ja, aber dann kommt der Nächste und sagt, ja, aber warum spielt Führich jetzt auch noch ab? Von denen übernimmt ja keiner Verantwortung.
Ja, das stimmt. Ja, das kann man auch sagen. Da gebe ich dir recht. Also, ja, es ist, glaube ich, es klappt halt nicht zusammen. Also irgendwie, sie treffen halt die falschen Entscheidungen, stellt sich halt im Nachhinein raus, beziehungsweise es funktioniert nicht so, wie es sollte. Insgesamt. Wir hatten ja noch weitere Chancen Philipp pariert hingegen Woltemade aus 13 Metern. Undav scheitert an Philipp, Woltemade schießt übers Tor, 72 Minuten. Und ich hatte dann immer das Gefühl, das war spielerisch bis zum Strafraum echt gut, aber die Schusspositionen wurden auch immer schlechter. Also klar, Hoffenheim, die natürlich dann irgendwann gemerkt haben, dass sie hier auch wieder zu Chancen kommen können, die aber auch gleichzeitig auch in der Verteidigung besser wurden, weil schlechter als in der ersten Halbzeit ging es auch ehrlich gesagt nicht. Ja, und das habe ich auch schon gegen Wolfsburg gesehen, nach und nach hast du dann halt eher so Alibi-Schusspositionen, wo du dann trotzdem abziehst. Das war dieses Field Goal von Undav auch gegen Wolfsburg, glaube ich, wo er dann einfach meilenweit drüber schießt aus der Drehung, wo ich mir auch gewünscht hätte, dass es da einfach ja, immer ein bisschen überlegter, aber nicht zu lange überlegt. Ich weiß, es ist ein schmaler Grat. Den Abschluss sucht und ja. Der erste Wechsel, Janik, war dann erst in der 73. Minute Brünn Larsen für Leveling. Erstmal, wie fandst du Leveling in dem Spiel?
Etwas unglücklich, muss ich sagen. Also er war zwar bemüht, aber seine Aktionen waren jetzt nicht wirklich für das Spiel von Vorteil, sagen wir es mal so. Also er hat immer mal wieder versucht, aber hat viele Fehlpässe drin gehabt, hat sich dann auch oft festgelaufen, war in den Zweikämpfen nicht gut, was man eigentlich so von ihm nicht kennt. Und diese Dynamik, diese Wucht, die er sonst mitbringt, die habe ich irgendwie nicht so von ihm gesehen. Also eher ein unglückliches Spiel von ihm. Ich würde es jetzt nicht komplett sagen, dass es alles schlecht war, was er gemacht hat, aber man hat es auch an seiner Reaktion gesehen, wo er ausgewechselt wurde. Ich glaube, er war da mit sich selber an dem Tag nicht so wirklich d'accord und ja, das kann passieren, das muss man ihm auch zugestehen. Auch er ist noch ein Spieler, der sich in einem Entwicklungsprozess so ein Stück weit befindet, der jetzt zwar die nächste Stufe erreicht hat, aber natürlich auch aus einer Verletzung kommt, das darf man auch bei der Bewertung nicht außer Acht lassen und ich mag den Jungen einfach, ich bin froh, dass wir ihn haben und ich hoffe, dass er diese von mir gerade benannten Stärken dann in den nächsten Spielen einfach wieder zeigen kann, weil ich glaube, dann ist er wirklich sehr, sehr wichtig auch für uns.
Ja, ich denke auch, dass er wieder dahin kommen kann, aber aktuell merkt man eben einfach noch an, dass er wie so viele außer Form ist. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass wir wieder bis zur 73. Minute warten, im Wechsel Sebastian Hoeneß so lange wartet, weil eine ganze Zeit lang, auch letzte Saison, konntest du eigentlich die Uhr danach stellen, dass um die 60. rum gewechselt wird. Das war es auch in der Hinrunde häufig so. Das hatte natürlich auch mit der Mehrfachbelastung zu tun, der Rotation. Jetzt haben wir die Mehrfachbelastung nicht mehr. Aber fandst du es auch zu spät? Oder fandst du es in Ordnung, erst nach eine Viertelstunde vor Schluss quasi zu wechseln, Janik?
Ja, das ist ja, da habe ich mit meinem Vater tatsächlich vom TV ein bisschen diskutiert. Ich hätte gerne in dem Spiel etwas früher die Wechsel gehabt, weil ich glaube, ich bin halt immer so der Verfechter, aber ich bin kein Trainer. Also Sebastian Hoeneß kann das wahrscheinlich viel, viel besser beurteilen wie ich, aber ich denk halt, wenn du merkst, okay, die Mannschaft, die jetzt gerade auf dem Spielfeld steht, hat Probleme, kommt nicht klar, dass du dann einfach früher diese Impulse setzt. Aber das ist jetzt einfach nur von mir die einfache Fansicht. Also, aber ich weiß, viele, viele VfBler denken da ähnlich. Oder da gibt's immer mal wieder Diskussionen, auch in der Kurve kriegst du mit. Wenn es nicht so läuft, wir müssen früher wechseln. In dem Spiel hätte ich es mir tatsächlich gewünscht. Ja, ob es dann nachher zum Erfolg geführt hätte, ich weiß es nicht. Da sind wir wieder bei diesem Konjunktiv. Die Jungs hätten einfach besser die Chancen verwerten müssen. Dann müssten wir jetzt nicht über die Thematiken diskutieren. Aber ja, das hätte ich mir in dem Spiel tatsächlich schon gewünscht, dass die etwas früher kommen, die Wechsel.
Weil die Frage ist ja, ob man das so wahrnimmt, dass man ein Problem hat oder dass die Mannschaft Probleme hat. Oder ob man sagt, ja, das läuft eigentlich ganz gut. Chris, wie siehst du das? Meinst du, Sebastian Hoeneß war sich dem Spiel seiner Mannschaft zu sicher und hat sich gedacht, naja gut, ich kann auch noch ein bisschen warten, es läuft ja eigentlich?
Ich glaube tatsächlich, dass er gehofft hat, dass beim einen oder anderen der Knoten ein bisschen noch platzt. Mhm. Und da hat er sich in dem Spiel vercoacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auch gedacht, so Junge, er lässt die schon lange spielen und ja, die sind jetzt frischer hin oder her. Wir haben ja die Alternativen. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er gedacht hat, okay, vielleicht macht Woltemade noch ein zweites. Ich hätte wahrscheinlich tatsächlich Demirovic schon ein bisschen früher gebracht, weil es sich zu so einem Demirovic-Spiel entwickelt hat. Nämlich, dass du halt nicht mehr vorne so viele Chancen hast und dass du vielleicht wirklich einen reinwühlen musst oder halt mit einer komischen Aktion irgendwie ein Tor erzielen kannst, was ja Demirovic in Augsburg auch schon fast auf die Perfektion schon gebracht hat. Deswegen, ja, da, das ist tatsächlich was, die Wechsel, kreide ich ihm so ein bisschen an, wo ich denke, da hat er sich vercoacht. Also für mein Verhältnis, für mein Empfinden einfach. Mhm. Auch ein Bruun Larsen, klar, dass der noch reinkommt, dass der noch nach der Erkältung oder mit Wasser draußen war, dass der noch nicht komplett die Luft hat. Ich meine, ich habe mich jetzt auch umgehauen gehabt letzte Woche mal wieder. Ja. Ich renne dann auch nicht gleich wieder komplett wild durch die Gegend. Und dann natürlich noch einen Spieler reinbringst, der vor kurzem noch in Hoffenheim gespielt hat, der dann natürlich extra viel eigentlich wahrscheinlich noch machen möchte. Mhm. Ah, zweischneidiges Schwert, klar, es kann funktionieren, dann heißt es am Ende ausgerechnet Bruun Larsen, es kann nichts passieren, dann heißt es ja gut, dass wir den los haben. Ich bin froh, dass er bei uns ist, muss ich auch sagen. Kann sich so einer richtigen Waffe auch noch entwickeln. Aber insgesamt fand ich die Wechsel zu spät.
Ja, die anderen beiden waren ja dann in der 82. auch. Mio für Karasa und Demirovic für Undav. Und Demirovic kann halt in 8 Minuten ehrlich gesagt nichts mehr ausrichten. Bei der Mannschaft, die dann eigentlich froh ist, mit Hoffenheim diesen einen Punkt zu holen, nachdem es lange nicht aussah. Aber wir kommen jetzt erstmal in die 74. Minute. Hoffenheim greift gleich mit 3 Spielern über links an. Bischoff gibt den Ball dann aus dem Halbfeld herein. Und ja, Jeff Chabot schlecht positioniert, hat gedacht, egal, ich hau trotzdem noch einen Fuß dran, wie auch immer. Auf jeden Fall klärt er den mit der Fußspitze leider genau für die Füße von Kramaric. Der spielt den Ball zu Orban, der einmal Maxi Mittelstädt austanzt und dann völlig frei vor Nübel steht. Und ich hatte noch kurz die Hoffnung auf den nächsten Monster-Save von Alex Nübel, aber Gift Orban macht den dann rein und trifft zum 1:1 Endstand. Janik, einerseits ist es wieder ein individueller Fehler, wie jetzt letzte Woche auch bei Deal, auch wenn ich ihm den nicht anlasse, aber das ist dann der Ursprung. Aber gleichzeitig finde ich, hat Hoffenheim, also diese Flanke von Bischoff darf meiner Meinung nach schon gar nicht da reinkommen und Chabot darf überhaupt nicht in die Position kommen, den da so halb gar zu klären. Wie siehst du es?
Ja, ähnlich. Also Bischoff darf die Flanke niemals so ausführen. Da muss er gestört werden. Zur Not ziehen faul. Man weiß über die Qualitäten von ihm. Das ist, glaube ich, der beste Hoffenheimer Spieler aktuell. Der wechselt nicht umsonst nächstes Jahr zu den Bayern zur nächsten Saison. Also das ist wirklich ein, muss ich sagen, richtig geiler Kicker. Also der gefällt mir auch. Den würde ich gerne auch, hätte ich auch gern bei uns gesehen. Ich glaube, der VfB war auch so ein bisschen interessiert. So das heißeste Eisen aktuell im deutschen Fußball, was junge Spieler angeht. Und dann ist es natürlich, Chabot macht bis dato ein super Spiel, wie ich finde. Also hat wirklich seine Zweikämpfe souverän, wie man es von ihm eigentlich schon kennt, geführt und trifft halt genau in diesem Moment, du hast es gerade gesagt, das sind dann eben diese individuellen Fehler, die dann passieren, trifft dann halt die falsche Entscheidung, klärt den auf die schlechteste Art und Weise nach vorne, also hätte er ihn halt auf die Seite irgendwie geklärt oder ich weiß es nicht.
Und auch noch so mit der Fußspitze. So, also
irgendwie ja, so ganz so komisch, rutscht dann auch noch so ein bisschen weg, glaube ich, und dann ist das Ding ja schon gar nicht mehr zu verteidigen. Dann ist halt Orban vor Nübel, der macht es natürlich auch gut, lässt dann auch Mittelstädt nochmal aussteigen, der dann auch zu weit wegsteht, auch nochmal wegrutscht. Und dann ist es halt geschehen. Und das war dann halt auch ein Stück weit wieder, ja, klingt jetzt so blöd, aber es war halt dann auch wieder absehbar, ne? Dass dann wirklich irgendwann mal so ein Angriff gelingt, dass er dann auf die Art und Weise passiert, eben durch individuelle Fehler, durch Sachen, die eigentlich so grundsätzlich sind, wie dass man eben so eine Flanke verhindert oder zumindest den Flankengeber stört oder eben das Foul zieht. Das ist dann ärgerlich und ich glaube, das hat dann auch Sebastian Hoeneß mit am meisten geärgert an diesem Spiel, dass man halt durch so einfache, banale Sachen dann das Spiel wirklich wegschmeißt.
Ja, und vor allem von Spielern, die halt die ganze Zeit gut in Form waren. Ja, das war halt der eine Aussetzer, den Chabot da hatte und der killt ja
das komplette Spiel. Der einzige Fehler von ihm im Spiel und der kostet dann halt nachher die 3 Punkte oder zumindest die 2 Punkte mehr. Das ist ärgerlich, das ist blöd, aber auch hier sage ich, wenn der VfB vorher seine Chancen besser ausspielt, steht es halt vielleicht 3:1 oder 2:1 und du kannst das Ding trotzdem noch irgendwie nach Hause fahren. So war es dann eben klar, für Hoffenheim war das wahrscheinlich das Maximum. Die haben sich danach dann, glaube ich, auch eher so ein bisschen aufs Verteidigen beschränkt, haben dann aber immer noch ein paar Nadelstiche nach vorne gesetzt. Aber
Tabakovic hat eine Chance später, ja.
Ja, richtig.
Du hast ja das Gleiche im Hinspiel auch. Ja, individueller Fehler von Mittelstädt, der da wegrutscht, weiß ich noch, und dann Gentry oder wie der ausgebrochen wird, macht den dann rein. Chris, hast du eine Erklärung dafür, warum die Mannschaft dieses Spiel so aus der Hand gibt, abgesehen ist von der Chancenverwertung?
Das ist Kopfsache. Also Frische ist es tatsächlich nicht mehr, glaube ich, nach zwei vollen Trainingswochen, wo du auch mal auf die Regeneration gehen kannst. Deswegen ist es einfach Kopfsache. Das hatten wir schon so oft und so viel schon erlebt. Es fehlt so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins, des VfB-Seins gerade. Und deswegen, dann passieren solche Sachen. Ja, dass du mal zu weit wegstehst bei einer Flanke oder dass du eine Flanke nicht verhindern kannst, das passiert, sollte nicht passieren auf dem Niveau, aber passiert eben auch mal, dass dann in Chabot so relativ unglücklich das klärt oder versucht zu klären, dass, ja, wenn du genug Leute drumherum hast, die das mit auffangen können, ist es auch kein Thema, hattest du in dem Fall auch nicht. Und dann natürlich Mittelstädt, der ja halt noch was versucht, aber dann ausgetanzt wird. Also ja, das sind zu viele Sachen einfach da gewesen, die zusammenkamen. Und ja, es hat dann die Frische, glaube ich, im Kopf gefehlt. Dann fängt das Nachdenken an. Dann, warum steht es eigentlich noch nicht 2-0? Dann, warum haben wir die Dinger nicht reingemacht? Und. Ja. Deswegen, ja.
Ja. Ja, und du hast ja sogar danach noch Chancen, ne? Also wir haben dann irgendwie Undorf, der den Philipp anschießt, den Abpraller, und auch das ist das, was mich auch ein bisschen gestört hat. Führig nimmt den halt Volley und knallt den halt voll links vorbei. Und ich denke mir so, ja, wenn er reingeht, ist es geil. Aber ist er halt nicht. Also ich hätte mir da eher gewünscht, dass Führig noch ein bisschen überlegter ist. Aber ich glaube, er wollte halt ein richtig geiles Tor schießen in dem Moment. Und da hast du halt immer noch, so 78. Minute, hast du immer noch genug Zeit eigentlich, da noch das 2-1 zu machen. Genau, Tabakovic war dann reingekommen bei Hoffenheim für Bülter und Jurasek für Alexander Prass. Und Tabakovic noch mit so ein paar Halbchancen. Janik, hast du Angst, dass es so läuft wie letzte Woche gegen Wolfsburg?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allem nach diesem Kopfball, der dann so auf über die Latte geht. Genau. Ja. Also da ist mir schon kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil dann eben genau sowas passieren kann, dass du dieses Spiel komplett aus der Hand gibst, weil natürlich dann auch dieses Momentum wieder komplett bei Hoffenheim liegt, die jetzt sich in einem eigentlich beschissenen Spiel aus ihrer Sicht, auf gut Deutsch gesagt, wieder reingebissen haben und jetzt tatsächlich vielleicht noch dieses Wunder schaffen können, das Spiel komplett zu drehen. Und wir haben es in den letzten Partien, wir haben es gegen Gladbach gesehen, wir haben es gegen Wolfsburg gesehen, wo wir eigentlich in beiden Partien spielerisch besser waren, mehr Anteile hatten und dann am Ende mit leeren Händen dastanden. Deswegen, das ist gerade so ein bisschen diese Gefahr, diese Widerstandsfähigkeit, der Chris hat es richtig gesagt, diese Leichtigkeit, diese Frische, gerade im letzten Drittel der Partien, die ist gerade irgendwie nicht vorhanden. Und das ist jetzt natürlich eine schwierige Aufgabe, glaube ich, als Trainer, das wieder so ein bisschen zu implementieren in der Mannschaft. Ich glaube, das ist die große Herausforderung, das traue ich aber Sebastian Hoeneß absolut zu. Und im Kern ist die Mannschaft ja schon bei sich und weiß das auch gut zu reflektieren. Das hat man dann auch in den Interviews nach dem Spiel gesehen. Nur es hilft halt nichts. Es müssen jetzt halt Ergebnisse folgen. Das ist am Ende des Tages, ja, ist es halt ein Ergebnissport. Und wenn die Ergebnisse nicht passen, dann ist es halt doof.
Ja, ja, und gleichzeitig hatten wir ja ganz lange dieses Gefühl, ja, okay, der VfB, der macht halt am Ende noch ein Tor. Ja? Jetzt hast du sogar quasi zwei Cannstatter-Kurven in dem Stadion drin. Du hättest dieses Tor noch machen können, aber irgendwie auch diese Selbstverständlichkeit abhanden gekommen. Oder man ist, ich weiß nicht, ich will es auch nicht verallgemeinern, Chris, aber ich fand, du hast manchmal so Szenen gesehen, wo ich denke, warum musst du jetzt hier, und das war schon gegen Wolfsburg so, warum muss es dieser Hackenpass noch sein? Warum muss jetzt noch der Trick sein? Mir war es teilweise ein bisschen Zuckerspiel. Ich habe da auf Twitter geschrieben, auf Blue Sky, weniger Hackespitze 1-2, quasi mehr Fußball arbeiten. Siehst du es auch so oder bin ich da, schieße ich damit übers Ziel hinaus?
Nee, das ist, glaube ich, ein Stück weit ist es die normale Reaktion, dass du dir eigentlich wünschst, dass es jetzt mal hier vielleicht auch einfach sauberer oder ernsthafter zu Ende gespielt wird. Ja, genau. Und dann wirken solche Tricks, wo halt die Mannschaft, was man sagen muss, einfach die Mannschaft ist technisch dazu in der Lage, so zu spielen. Muss man auch auf jeden Fall davon darf man nicht unterschlagen. Nur, ich kann das schon verstehen, wenn dann der Frust hochkommt. Ich habe auch gedacht, so, ja, eine Güte, muss das jetzt sein? Das kann man anders lösen, das kann man geradliniger wieder lösen. Aber vielleicht ist auch wieder das, dieser Versuch dann von der Mannschaft, da darüber die Leichtigkeit auch wieder reinzukriegen.
Na klar, das kann ich auch sein, ja.
Und zweischneidiges Schwert komplett. Ich fände es auch nicht so schlecht, weil das ist ja das, was wir Fußballfans, oder ich sage jetzt bewusst wir, uns immer von den Mannschaften wünschen, dass die Fußball auch arbeiten. Und wenn es dann läuft, dann kannst du noch ein bisschen hinterher zaubern. Ja, das musst du jetzt nicht so kacken, dreist und arrogant machen wie Wolfsburg zuletzt. Mhm. Mit hier noch, da noch ein schöner Lupfer und hier noch da und was weiß ich was. Und da ziehen wir noch jemanden mit so ein bisschen durch. Das kannst du machen, ist halt scheiße. Ansonsten, ja, mach es mal, das ist wieder das Typische, mach es mal dein Zeug und mach das erstmal richtig und dann kommen die Bonussachen.
Ja.
Und die Bonussachen sind halt dieses Hacke-Zeug. Also immer noch, auch wenn unsere Mannschaft das kann und auch anders kann. Also die können ja beide Arten, deswegen, das ist halt einfach ärgerlich.
Ja. Und in die Richtung geht auch der Kommentar vom Thomas, unserem Hörer auf Blue Sky, schreibt, wenn die Basics fehlen und man nach dem x-ten Hackentrick nicht merkt, dass man es aktuell vielleicht einfach spielen sollte, dann kommt sowas raus. Wenn man dann noch solche Chancen auslässt, ist das die Konsequenz. Also zum Spiel dann. Yannick, der @tagträumer96 schreibt auf Twitter Vollkatastrophe und der Hannes schreibt wie früher. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen an diese Phase damals erinnert gefühlt, als wir zuerst gegen Bochum und dann gegen Hoffenheim ganz spät noch Gegentore kassiert haben. Fandst du das Spiel eine Vollkatastrophe?
Ja, Vollkatastrophe.
Ich meine, es ist auch, man muss dem Tagträumer zugestehen, das haben sich auch direkt nach dem Spiel gefragt und geschrieben.
Ja, ich wollte es gerade sagen, das sind natürlich die Emotionen. Wenn du mich jetzt direkt nach dem Spiel gefragt hättest, hätte ich es wahrscheinlich auch so gesehen. Jetzt mit ein paar Tagen Abstand sage ich, dieser spielerische Ansatz, der ist schön anzusehen und der macht mir auch Hoffnung, dass es dann jetzt einfach auch in den Ergebnissen sich widerspiegelt. Es ist natürlich zu wenig. Also es ist gefühlt immer noch eine Niederlage und lässt einen auch als Fan, als Verantwortlichen vielleicht auch ein Stück weit so ein bisschen ratlos zurück. Aber du hast ja jetzt immer noch genug Möglichkeiten, eine erfolgreiche Saison aus VfB-Sicht zu spielen. Mhm. Also Vollkatastrophe wäre es jetzt für mich tatsächlich, wenn wir jetzt noch im Abstiegskampf wären und das wären jetzt wichtige 3 Punkte gewesen, um uns da unten irgendwie rauszuhauen. Das ist halt immer das, womit ich mich dann halt so ein bisschen versuche auch zu trösten oder das. Ja, das ist auch ein bisschen immer so mein Appell dann an die Leute, weil mich dann auch oft Leute, die es jetzt nicht so mit dem VfB halten, aber auch Fußball interessiert sind, dann immer so sagen, oh, was ist bei euch los, Krise. Ich sag halt auch immer, Leute, vergesst niemals, wo wir herkommen. Das ist immer noch die Thematik. Klar, wir haben jetzt viel liegen lassen, aber wir sind immer noch gut dabei und haben noch alle Möglichkeiten. Klar ist aber auch, man muss aus diesen vergangenen Spielen, Hoffenheim mit eingerechnet, eben seine Schlüsse ziehen und muss jetzt eben versuchen, Ergebnisse zu liefern und dann eben auch vielleicht mal schnörkelloser spielen, nicht so viel brotlose Kunst darbieten, nicht so viel Hackentricks, pragmatischer sein und dann eben dafür die Ergebnisse einfahren. Das ist dann, glaube ich, auch der Schlüssel zum Erfolg. Wie gesagt, die Basics sind da, das Fundament ist da, die Möglichkeiten sind da, die Jungs können alle gut spielen, wenn sie es schaffen, ihr Leistungsspektrum auf Platz zu bekommen. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass Sebastian Hoeneß da sicherlich jetzt die richtigen Stellschrauben dreht. Und dann steht ja die nächste Bewährungsprobe schon jetzt am Freitag wieder an. Das ist vielleicht dann auch ganz gut, wenn nicht so viele Tage dazwischen sind, sondern du dich gleich dann eben fokussieren musst auf den nächsten Gegner. Und wenn es dann auch noch so ein ganz großer Gegner ist, wie jetzt am Freitag, dann ist da vielleicht auch noch mal eine andere Motivation da und lässt dieses Spiel dann auch schneller vergessen.
Ja, ich meine, auch wenn man sich die Expected Goals anschaut für das Spiel, 3,67 zu 0,71, also du musst dieses Spiel halt eigentlich komplett ziehen. Ja, und du nutzt einfach die Chance nicht. Der Danilino hat geschrieben, auf Blue Sky, Team einfach nicht richtig stabil, im Moment in einer Liga mit vielen Teams, die nicht sehr gut, aber doch auch nicht so schlecht sind. Und ich finde, das fasst eigentlich die letzten Spiele ganz gut zusammen, weil du hast, eigentlich hast du, also auf dem Papier hast du jetzt 11 Punkte liegen lassen. Ja, musst nicht gegen Mainz verlieren, du musst nicht gegen Gladbach verlieren, du musst nicht gegen Wolfsburg verlieren und du musst nicht gegen Hoffenheim unentschieden spielen. Was nicht heißt, dass ich automatisch davon ausgehe, dass wir diese Mannschaften alle schlagen. Aber gerade so Mannschaften
gegen Gladbach, Mainz muss man nicht gewinnen.
Das stimmt und das ist auch die Mannschaft, die momentan von den ganzen noch am besten dasteht. Und die ja auch wirklich einen Lauf haben. Und die auch richtig gut sind, muss man sagen. Aber Gladbach, die haben jetzt auf die Fresse bekommen am Wochenende. Wolfsburg, Hoffenheim, das musst du alles nicht gewinnen. Also, das musst du nicht verlieren und dann musst du nicht unentschieden spielen. Das ist einfach so ein bisschen ärgerlich. Der Chris hat auf Blue Sky geschrieben, sorgenfreie Saison incoming. Nach oben und unten geht dann einfach auch nicht mehr viel. Und auf Twitter hat der Paul geschrieben, sie müssen liefern und realistisch betrachtet ist der Pokal die größte Chance auf die Europa League. Die Champions League kann man, wenn kein Wunder passiert, beerdigen, vielleicht zu Recht. Und damit würde ich mal sagen, wir blicken mal auf die aktuelle Lage jetzt. Das heißt, ihr wolltet noch was zum Spiel loswerden und dann kannst du auch deinen Take verteidigen, Chris.
Ich wollte gerade sagen, der Chris ist ein sehr kluger Mann, der das gesagt hat.
Ja, auf jeden Fall. Genau, also das war natürlich unser Chris, ich möchte dich nicht unterschlagen hier. Wir blicken mal kurz auf die Tabelle jetzt nach dem 23. Spieltag. Der VfB ist weiterhin Siebter mit 36 Punkten, 10 Siege, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen, 41 zu 34 Toren. Chris, ich habe, glaube ich, vor 3-4 Wochen noch gesagt, ich sage euch, das gibt am letzten Tag ein Endspiel um den 4. Champions League Platz zwischen uns und Leipzig. Bist du auch 3 Tage nach dem Spiel oder 4 Tage nach dem Spiel, nee, 3 Tage nach dem Spiel noch der Meinung, dass wir die Champions League abhaken können?
Okay, wo fange ich an? ich möchte mal ganz kurz nochmal zurückspulen, ja. In die Saison 23-24, wo wir uns einfach nur gewünscht haben, hey, einfach eine sorgenfreie Saison, einfach nichts mit dem Abstieg zu tun haben. So schnell wie es geht, 40 Punkte und dann mal gucken, was noch geht. Dann waren wir die kompletten Overperformer, haben uns am Ende noch auf Platz 2 geschoben und was weiß ich was, kompletter Wahnsinn, brauchen wir nicht drüber reden. Und wir waren uns, glaube ich, auch so ziemlich alle einig, ja, das war eine einmalige Sache, es fängt wieder von vorne an. Wir gucken mal, was kommt. Klar haben sie extrem viel Geld ausgegeben, trotz allem, wenn du guckst, mit welchen Summen Leverkusen, Bayern um sich werfen, Wolfsburg, Leipzig, auch Hoffenheim hat es ja irgendwie probiert, aber hat nicht so funktioniert. Oder Dortmund.
Hat auch nicht so funktioniert, aber
naja. Aktuell nicht, nee. Das sind alles so Sachen, ja, man wollte da ein Stück mithalten und man wollte sich auch fit für die Champions League machen, deswegen konnte ich das schon alles nachvollziehen. Jetzt sind die Erwartungen allerdings auch da. Nur ist bei mir da diese Diskrepanz, dass man sagt, ja, okay, es gibt ein paar große Player noch. Ja, wir haben jetzt viel Geld ausgegeben. Aber wo rangiert sich der VfB denn selbst ein? Und jetzt mal ganz ehrlich, wir haben jetzt 23. Spieltag, wir haben 36 Punkte, 4 Stück noch bis zu 40 Punkten, damit sind wir safe. Wir werden mit dem Abstieg dieses Jahr auch wieder überhaupt nichts zu tun haben. Das liegt zum einen daran, dass es genug Vereine gibt, die da unten komplett drin hängen und die auch noch lange nicht sicher sind. Und da zähle ich Hoffenheim auch dazu. Genau wie Union Berlin. Mal gucken, was Werder Bremen. Ja, das sind 15 Punkte. Das sind aber 5 Spiele. Mal gucken, wenn die sich jetzt anfangen zu zerfleischen, was da noch passiert. Wir wollten eine sorgenfreie Saison. Letztes Jahr haben die nicht gekriegt, weil wir eine ganz verrückte Saison gekriegt haben. Jetzt haben wir eine sorgenfreie Saison, was nach unten angeht. Nochmal, wir werden dieses Jahr auch wieder nicht absteigen. Wir können quasi jetzt auch schon für die neue Saison auf jeden Fall Bundesliga planen. Ob es international reicht und wie, das muss man sehen, weil das hast du richtig gesagt, die Spiele gegen Gladbach musst du nicht verlieren, gegen Wolfsburg musst du nicht verlieren, gegen Mainz musst du nicht unentschieden spielen. Das sind lauter Sachen, wo Punkte einfach liegen gelassen wurden. Nur, es gibt solche Phasen. Wenn wir solche Phasen nicht haben, dann reden wir auch nicht über Platz 7, dann reden wir auch wieder über Bayern, über Leverkusen, Stuttgart. Und dann kommt erst Frankfurt oder sowas. Dann reden wir über die. Mhm. Aber wir sind immer noch der VfB. Wir sind noch nicht an dem Punkt, diesen zweiten Schritt vor dem ersten wieder zu machen. Es ist ein Prozess, der sich langsam aufbaut, wo letzte Saison, das hat aber auch, glaube ich, Fabian Wohlgemuth auch schon gesagt, so, das hat ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, wie die eigentliche Planung war. Mal gucken, wo die nächsten Schritte überhaupt hingehen und inwieweit. Für mich ist es wichtig, sich zu stabilisieren wieder. Die letzte Saison war super, wir sind Vizemeister, wir haben viel Geld ausgegeben, wir haben aber das Geld, denke ich, auch auf jeden Fall wieder reingeholt, weil so arg vieles, so sehr man den Herrn Werle kritisieren kann für manche Sachen oder für viele Sachen auch, so arg vieles ist nicht so scheiße, was da finanziell auch läuft. Und man hat jetzt wieder nochmal, auch in Jeltsch oder sowas, sind ja auch ein Vorgriff schon für die nächste Saison, wo du jetzt die Möglichkeit hattest, einfach den schon zu holen. Und deswegen, mir ist da nicht Angst und Bange, wenn du den Kader anguckst. Ja, vielleicht ist der Trainer weg, okay, vielleicht wird auch irgendein anderer Stürmer weggekauft, was auch immer, oder es wird wieder ein Abwehrspieler weggekauft, keine Ahnung. Aber guck dir an, was in Dortmund los ist, die blind eingekauft haben, die da jetzt rumgammeln, gerade noch mit ja gut, jetzt haben sie Union Berlin zerlegt, aber das ist, glaube ich, auch jetzt nicht die größte Kunst aktuell, weil das ist auch so ein Kartenhaus. Schade, dass wir gegen die jetzt nicht irgendwie gerade spielen.
Ja, kommt noch.
Deswegen, diese Saison, Freiburg ist erstaunlich gut oben dabei. Mainz sind die kompletten Overperformer dieses Jahr. Hinten schiebt jetzt Wolfsburg nach, aber wir sind immer noch drin. Wir haben noch alle Möglichkeiten. Es gibt genügend Punkte. Und wenn es am Ende Platz 7 ist, ist es Platz 7. Wenn es am Ende Platz 10 ist, ist es wahrscheinlich auch für die eigenen Ansprüche zu wenig. Dann ist es nicht international. Dann muss man wieder gucken, okay, welche Transfers haben sich wirklich gelohnt, welche nicht. Und wenn es nach oben geht, ey, das nehmen wir doch alle mit Kusshand. Wenn es am Ende Champions League ist, okay, geil. Wenn nicht, dann ist es nicht so. Wir reden davon, dass Platz 4 3 Punkte weg ist.
Ja,
so kann man das heißt, wir können nächste Woche anfügen, ja, wir können nächste Woche über ein komplett anderes Bild in der Tabelle schon wieder reden, wenn der VfB vorbei ist an Freiburg, Mainz und Leipzig, was weiß ich. Und dann heißt es wieder, oh, jetzt sind wir aber Top 4 und jetzt jagen wir noch Frankfurt, weil die verlieren das vielleicht auch noch. Ich meine, klar, wir spielen jetzt gegen Bayern, klar, dass wir die weghauen, ist auch logisch, aber da ist noch so vieles drin und es wird schon noch ein bisschen Fußball gespielt. Es ist draußen, ist immer noch kalt. Wenn es draußen warm wird, dann wird auch die Tabelle noch deutlicher und wir müssen uns nach unten keine Sorgen machen und können da eigentlich jetzt schon wieder so spielen nach dem Motto, hey, mal gucken, was jetzt noch geht. Wir gucken, dass wir irgendwo da dabei bleiben und dann gucken, dass wir die Kurve jetzt kriegen, ganz, ganz dringend. Weil spielerisch und alles können sie es. Für mich ist es gerade einfach eine Kopfsache. Die brauchen 1-2 richtig gute Spiele mal wieder, wo halt auch mal solche Bälle wieder reinplumpsen oder wo halt mal nicht der Torhüter doch noch irgendwie drankommt oder der Pfosten dann irgendwie im Weg ist oder dann ein Grashalm den Ball noch unglücklich irgendwo hinlenkt.
Na.
Irgendwelche solche Sachen. Und dann wird das. Deswegen, mir ist da nicht Angst und Bange. Und nochmal, wenn es dann am Ende Platz 8 ist, dann nochmal zurückdenken, wo was vor 2 Jahren war. Wenn da jemand gesagt hätte, hey, der VfB wird 8 am Ende der Saison, das hätte von uns jeder blind unterschrieben, hätte gesagt, nehme ich sofort, lass mich in Ruhe, Hauptsache es läuft einigermaßen. Und ja. Ich sag's auch, ich war nach dem Hoffenheim-Spiel auch angefressen, ich war gegen Wolfsburg war ich tierisch angefressen, aber ich fände es auch schlimm, wenn ich es nicht wäre.
Das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Und ich kann ihm eigentlich nur noch wenig hinzufügen, außer dass der VfB 21 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz hat. Ich glaube, das sind, kurz durchgerechnet, das sind 7 Spiele und es sind nur noch 11 zu spielen. Also ich glaube, wir können bald den Klassenhalt auf jeden Fall feiern. Yannick, hast du den Ausführungen von Chris, denen ich fast durchgängig zustimme, außer dass ich schon finde, dass wir mit den Ausgaben schon in den Europapokal kommen sollten, weil wir nicht 50 Millionen Euro für Platz 8 ausgeben. Aber kannst du dem noch was hinzufügen?
Eigentlich nicht. Ich kann es so unterschreiben. Tatsächlich mit den Ausgaben, da bin ich auch so ein bisschen bei dir, Lennart, finde ich schon, da sollte man schon gucken, dass es zumindest die Conference League wird. Und ganz ehrlich, mit der kann ich auch ganz gut leben. Euroleague, ja. Als passionierter Auswärtsfahrer sind da auch ein paar schöne Orte dabei, die man dann besuchen kann. Also von daher, muss nicht immer die Königsklasse sein. alles gut.
Ja, also finde ich auch. Also Champions League ist mir auch ehrlich gesagt völlig wurscht. International wäre schon schön. Und wie ich hatte ja gerade gesagt, angesichts der noch nie dagewesenen Ausgaben wäre es ein bisschen wenig, wenn wir nicht wieder international spielen. Ich gebe dir aber auch recht, Chris. Nach sowas wie Platz, dass wir im Februar in Schlagweite der Europapokalplätze stehen, davon haben wir uns 10 Jahre lang gesehnt. Und jetzt haben wir es. Ja. Und da muss man die Situation.
Zweimal in Folge sogar schon. Also,
ne? Ja, und man muss die Situation auch nicht, also ja, so frustrierend diese Spiele gerade auch sind und diese Phase, auch gerade wegen der Chancenverwertung, weil wir uns ein bisschen doof anstellen, einfach, darf man das auch einfach nicht vergessen. Finde ich. Und ja, und jetzt, also was natürlich wirklich ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass wir jetzt Chancen haben liegen lassen und jetzt bis Ende März ein relativ toughes Programm haben. Wir spielen jetzt am Freitagabend gegen die Bayern, auf die gehen wir gleich näher ein. Dann spielen wir in Kiel. Das müssen wir gewinnen, zumal ich glaube auch wirklich dieser Abstiegskampf schon entschieden ist. Also da hast du jetzt Heidenheim, Bochum und Kiel, die relativ nah beieinander sind, die haben aber schon 6 beziehungsweise 8 Punkte Rückstand auf St. Pauli auf Platz 15. Ich glaube, da passiert nicht mehr so wahnsinnig viel. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, würde gerne nochmal nach Bochum fahren nächste Saison. Heidenheim und Kiel brauche ich jetzt nicht. Aber ich kann es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also, 7 Punkte oder 6 Punkte Abstand ist schon ein ordentliches Brett im Abstiegskampf. Aber schauen wir mal. Genau, dann geht's gegen Leverkusen am Sonntagabend. Dann ist Länderspielpause mal wieder. Und dann spielen wir am Samstagabend in Frankfurt. Und das sind natürlich 3 von 4 Spielen, wo du auch wieder ohne Punkte rausgehen könntest. Es sei denn, die Mannschaft überrascht wieder alle. Das ist halt das, was mir so gerade so ein bisschen fehlt. Wir hatten immer so dieses, ah ja, okay, ein, zwei schlechte Spiele, dann läuft's wieder. Momentan ist die Phase ein bisschen länger. Aber ja, wir wissen dann auch, was die Mannschaft kann.
Lennart, aber was wir da alle nicht vergessen dürfen, ist, das sind Gegner, die wollen auch Fußball spielen. Und dann treffen zwei Mannschaften aufeinander, die Fußball spielen wollen.
Ja.
Und nicht in Hoffenheim hat halt eigentlich auch, ja, versucht, Hoffenheim ist für mich ein Team eigentlich, das darauf ausgelegt ist, Fußball zu spielen. Aber jetzt gerade erstmal versucht irgendwie, dass sie nicht ständig die Hücke vollkriegen oder was weiß ich was. Mhm. Deswegen, ja, lass die da mitspielen. Und dann gucken wir mal, was geht.
Ja.
Die Wochen der Wahrheit, du weißt ja.
Ja.
Bayern, Leverkusen, Frankfurt. Ja, und nachher hauen sie die alle weg und dann reden wir wieder über was ganz anderes. Dann, ja.
Und was man ja auch nicht
oder vergessen darf. Oder wir kriegen dreimal auf 5-0 auf die Fresse, kann ja auch sein.
Und was man ja auch nicht vergessen darf.
Lecker weiter.
Ja, das sowieso. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, danach kommen ja wie in der Hinrunde, obvious die Spiele gegen Heidenheim, gegen Bochum, gegen Union, gegen Bremen, gegen Augsburg, gegen Leipzig noch, okay. Aber da hast du ja auch ganz viele Spiele dabei gegen Gegner, die nicht in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Ja, St. Pauli habe ich noch vergessen, genau. Du musstest halt durch diese nächsten Spiele durchkommen und gucken, was geht. Ich rechne, also Leverkusen ist halt fast noch, und Bayern ist auch, kommen wir jetzt gleich drauf. Das sind aber super schwere Gegner. Die Eintracht kann man vielleicht knacken, aber auswärts ist auch schwierig. Und dann musst du halt schauen, dass du hinten raus noch Punkte holst, und das kannst du mal, meiner Meinung nach auch. Ja, blicken wir mal auf die Bayern. Tabellenführer, 58 Punkte, 8 Punkte vor Leverkusen mittlerweile auch, also das könnte auch schon entschieden sein. 18 Siege, 4 Unentschieden, 1 Niederlage, 69-19 Tore, Tordifferenz von plus 50. Haben bisher nur ein Spiel verloren, nämlich Mitte Dezember in Mainz. Zweimal gegen Leverkusen unentschieden gespielt, gegen Dortmund und gegen Frankfurt. Haben jetzt das Rückspiel gegen Frankfurt am Wochenende souverän mit 4-0 gewonnen. Ja gut, ich meine, die Statistiken können wir uns schenken. Die haben die meisten Tore geschossen, die wenigsten kassiert, die meisten Torschüsse, die meisten Elfmeter verwandelt, die beste Passquote, beste Ballbesitz, wobei der VfB da auch relativ weit oben ist. Die zweitwenigsten Karten und die wenigsten Fouls begangen, was auch relativ wenig überraschend ist, wenn du halt ständig den Ball hast und ständig Tore schießt. Und sind auch bei den Laufstatistiken relativ weit vorne. Die spielen am Mittwoch nach dem Spiel gegen Leverkusen daheim. Das wird aber, glaube ich, bei dem Freitagsspiel jetzt nicht das große Thema sein. Kane und Musiala sind die besten Torschützen und Olise wird da, glaube ich, ausgesprochen. Die besten, zusammen mit Kane die besten Scorer. Ausfälle haben sie auch nicht groß. Daniel Perez fällt ja schon länger aus. Deswegen haben sie ja den von Köln geholt. Den Torwart. Upamecano hatte der SÜV-Probleme. Stanisic hatte Magen-Darm. Weiß man noch nicht, ob die ausfallen oder nicht. Kimmich und Musiala, habe ich es gestern oder so gelesen, waren auch fraglich, muss man einfach gucken. Ex-VfB-Spieler ist auch klar, natürlich Sven Ulreich und Hiroki Ito, der am Samstag gegen Frankfurt auch getroffen hat und lange verletzt war, was die ganze Hinrunde mit Verletzungen verpasst hat. Yannick, welche Chancen rechnest du dir im Südgipfel, im Heimspiel gegen den FC Bayern aus?
Ja, eine Chance ist immer da, aber das Problem ist, Bayern hat jetzt nach einer kleinen Schwächephase wieder so ein bisschen zu seinen Stärken zurückgefunden, hat eindrucksvoll am vergangenen Sonntag vor unserem Gastspiel in Sinsheim gezeigt, warum sie da oben stehen. Es sind halt die Bayern. Ne? Das ist eine unglaubliche Qualität und wenn sie liefern müssen, dann liefern sie. Kane ist jetzt wieder fit. Das ist natürlich dann auch ein Faktor. Sie haben, finde ich, gefühlt fast keine Schwachstellen im Kader, haben einen sehr breiten Kader, können fast jede Position doppelt besetzen. Musiala, da braucht man, glaube ich, nicht drüber reden, was das für ein Ausnahmespieler ist. Ja, ist schwierig, muss schauen, inwieweit du dich da taktisch drauf einstellst. Ich meine, jeder weiß, da brauche ich jetzt hier keine große Analyse machen, was auf dich zukommt, wenn der FC Bayern kommt. Dementsprechend, du musst halt auf jeden Fall diese individuellen Fehler versuchen zu vermeiden. Du wirst es nicht schaffen, Bayern zu über 90 Minuten komplett vom eigenen Tor wegzubekommen. Das ist einfach nicht möglich, aber du musst halt einfach da sein in den Situationen, musst versuchen, nach vorne hin deine Nadelstiche zu setzen, dann aber auch mit Effektivität im Abschluss, wo wir wieder beim Thema wären, und auch mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit agieren, bisschen eklig spielen, ein bisschen fies sein vielleicht auch, wenn man das so sagen darf. Also ihr wisst alle, was ich meine. Ich verlange jetzt nicht, dass da einer die große Blutgrätsche auspackt, aber einfach eklig sein, giftig sein, gallig sein, sich nicht zu sehr auch beeindrucken lassen. Das sind alles gute Kicker, ja, die haben auch eine gewisse Ausstrahlung, aber man ist auch im eigenen Stadion, das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Du hast wieder diesen Heimvorteil, auch wenn viele Bayern-Fans wahrscheinlich wieder im Stadion sein werden, aber das einfach mitnehmen, den 12. Mann auch als Stärke sehen und dann kann vielleicht was gehen gegen die Bayern. Ich glaube jetzt auch nicht, dass sie sich irgendwie schonen werden vor dem Spiel. Vielleicht, wenn es dann wirklich zu deutlich werden sollte, dann wird vielleicht der ein oder andere Spieler ausgewechselt werden, aber die werden schon mit voller Kapelle anrücken. Also da brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken oder keine Illusionen machen, besser gesagt. Wird schwer. Ich bin am Freitag am Start. Freue mich, klar, auch ein Stück weit auf das Spiel. Flutlicht ist immer geil. Dann so ein Südgipfel, für mich ist es auch weiterhin der Südgipfel, weil es einfach die zwei größten Vereine aus dem Süden sind. Und das wird es auch immer bleiben, weil es halt einfach auch ein Stück weit so ein Traditionsduell ist, was jetzt auch schon, glaube ich, zum weiß ich wievielten Mal ausgespielt wird und eine gewisse Historie auch in sich trägt. Deswegen finde ich da diesen Begriff auch gerechtfertigt. Freue mich drauf und am Ende, vielleicht muss man es so sehen, man kann in dem Spiel eigentlich nur gewinnen. Wenn es die Bayern für sich entscheiden, dann sagt jeder, okay, es sind halt die Bayern. Und wenn es anders läuft, dann kann es nochmal eine positive Wendung für die Saison geben.
Ja, ich finde, du hast vieles richtig angesprochen. Also du musst halt einfach da sein, du musst deine Chancen nutzen. Du hast ja keine doofen Fehler erlauben. Nein, das ist genau das, was wir in den letzten Wochen getan haben. Chris, meinst du, die Mannschaft wird in der Lage sein, am Freitagabend das alles auf den Platz zu bringen, was sie zuletzt hat vermissen lassen?
Warum nicht? Ich meine, wir reden immerhin jetzt gerade nicht mehr von das Spiel gegen die Bayern ist ein Bonusspiel, wie wir das auch schon hatten. Deswegen, warum denn nicht? Wenn es so langsam nicht wie zuletzt da in München vor den Bayern, halt, wie das Kaninchen vor der Schlange erstarren, kann ich mir das durchaus vorstellen, dass man einen Punkt holt oder dass man vielleicht sogar gegen die Bayern was holen kann. Weil ich glaube tatsächlich, die Schwachstelle bei den Bayern ist die Defensive. Und da musst du halt reinstechen können und da musst du gut reinstechen können. Das heißt aber auch, dass du nicht unbedingt die Zauberei auspacken musst in dem Spiel, sondern die ehrliche Fußballarbeit, die du dann wieder sehen möchtest. Und das könnte uns in dem Spiel vielleicht tatsächlich ein bisschen entgegenkommen. Wenn man das Spiel von Bayern gegen Leverkusen gesehen hat, dass die Bayern mal anreißen und gezielt auf 0-0 spielen, hätte ich auch nicht gedacht. Weil also das war schon ein super, super seltsames Spiel, wie ich fand. Zeigt aber auch, dass die Bayern irgendwo Respekt vor Leverkusen hatten. Und wenn man sieht, dass wir mit Leverkusen zuletzt eigentlich mithalten konnten, weiß nicht, ob die Bayern einfach so sagen, ja, wir fahren jetzt nach Stuttgart und gewinnen das so easy peasy. Die müssen erstmal auch hier gewinnen. Und ja, irgendwann Freitag gegen was, wahrscheinlich 23 Uhr rum, wissen wir mehr. Ich sage einfach, dem Spiel hast du nichts zu verlieren. Da kannst du richtig glänzen, da kannst du dich richtig rausziehen aus einem ganz viel Schlamassel, kannst dich da ganz, ganz gut rausziehen, wenn du halt fokussiert bist und dein Zeug machst und dein Spiel spielst und nicht drauf wartest, okay, was können die Bayern, was machen die und oh Gott, und einfach nicht die Hosen voll haben und fertig.
Ja,
sehr gut. Geht's raus, spielt Fußball.
Sehr schönes Schlusswort. Nochmal kurz ein Blick beim VfB aufs Personal. Wir haben keine gelbe Karte gegen Hoffenheim gesehen. Das heißt, wir Wagnumann, Mittelstädt, Stiller und Jelsch stehen weiterhin bei 4 gelben Karten. Stiller wäre natürlich bitter, wenn dann für Spiel gegen Kiel, wenn der sich eine gelbe holt, was ich fast befürchte, am Freitagabend. Aber schauen wir mal, Mittelstädt, finde ich, könnte man noch eher auffangen. Gut, Jelsch und Wagnumann, auch das ist aber alles irgendwie machbar. Genau, bei den Verletzten, Sagadou weiterhin raus. El Bilal war ja wieder auf dem Trainingsplatz immerhin. Das wäre natürlich vielleicht auch mal eine Option dann in der letzten Phase. Wenn der wieder fit ist, Luca Raimund ist weiter lange raus und Alter Kiel sehen wir dann hoffentlich gegen die Bayern wieder im Kader. Unser zweiter Werbeblock kommt jetzt noch. Wenn ihr uns nicht finanziell unterstützen könnt oder wollt, dann könnt ihr uns quasi ideell unterstützen, indem ihr uns eine Rezension da lasst auf Apple Podcasts oder uns bei Spotify bewertet. Wenn ihr uns bei YouTube hört, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen und uns abonnieren und die Glocke aktivieren und was man sonst noch alles bei YouTube machen kann. Genau, das freut uns einfach, wenn ihr uns da bewertet und das hilft auch anderen VfB-Fans, uns leichter zu finden. Gut, zum Abschluss blicken wir noch auf die anderen VfB-Mannschaften. Wir fangen an mit den Frauen, die starten in die Liga jetzt am kommenden Samstag um 14 Uhr im Derby gegen Karlsruhe. Da der VfB die Herren ja schon am Freitagabend spielen, kann man da auch gut das ganze Wochenende mit Fußball zubringen. Wie gesagt, am Samstag dann gegen Karlsruhe. Das erste Pflichtspiel in diesem Jahr haben sie schon absolviert. Sie haben im WFV-Pokal gegen SV Euting mit 5-0 gewonnen. Jana Beustein, Maxi Rall, Farah Yusufovic, Lavina Haas und Leonie Kopp trafen. Und jetzt stehen sie im Halbfinale. Und ich habe gesehen, dass die zweite Frauenmannschaft auch noch im Viertelfinale spielt. Ich weiß nicht, wie das im Frauenfußball geregelt ist mit zweiten Mannschaften. Da dürfen offensichtlich, man ist es ja auch noch im Verbandspokal, die zweiten Mannschaften auch noch mitspielen. Das ist ja nicht der DFB-Pokal. Ich bin mal gespannt, ob es dann zu der Wiederholung von VfB 1 gegen VfB 2 gab oder ob das auch da nicht mehr möglich ist. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und eine weitere sehr interessante Entwicklung, der VfB hat zwei neue Spielerinnen verpflichtet für die kommende Saison, nämlich die Zwillinge Tamar und Fabienne Dongos. Die eine hat lange in Hoffenheim gespielt, Tamar war dann zuletzt bei den Grasshoppers in Zürich und Fabienne Dongos war Leistungsträgerin, auch Kapitänin, glaube ich, in Hoffenheim. Ist jetzt 30 und wechselt im Sommer zum VfB, was ich interessant finde, die kommen beide logischerweise aus der Region, ich weiß nicht mehr genau woher, haben dann für Sindelfingen gespielt und sind dann nach Hoffenheim gegangen, aus dem ganz einfachen Grund, weil es halt in Stuttgart beim VfB keine Frauenmannschaft gibt. Und ich finde es halt voll cool, dass der VfB, ich meine, das ist ja schon die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen die Transferpolitik auch, dass man Spielerinnen holt, die aus der Region kommen, deren Karriere sich langsam dem Ende zuneigt, bei denen es aber noch locker für die dritte oder auch die zweite Liga reicht. Und jetzt holt man echt diese Spielerinnen zurück, die man damals hätte holen können, wenn man sich schon vor 10 Jahren für Frauenfußball entschieden hätte. Und die VfB-Frauen sind Tabellenführer, aber und wir haben gerade über die gute Perspektive bei den Männern gesprochen. Yannick, ich glaube, bei den Frauen ist die Perspektive auch mit diesen Verpflichtungen ziemlich gut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das kann man so sehen. Das sind jetzt zwei gestandene Spielerinnen, die da kommen. Haben ja hier bei mir um die Ecke gespielt in Sindelfingen. Mhm. Sindelfingen war ja auch schon immer ein, sag ich mal, guter Standort für den Frauenfußball. Da haben sich auch die Frauen immer sehr gut entwickelt, sind auch die ein oder andere Nationalspielerin hervorgegangen dann auch. Und dementsprechend, ja, es ist schön und auch diese Regionalität und wie du auch schon gerade beschrieben hast, für diese nächsten Steps sind das genau die richtigen Transfers. Also ja. Ich glaube, da ist man auf einem sehr guten Weg.
Ja, also ich bin gespannt, wie die Rückrunde wie die jetzt in die Rückrunde starten. Der VfB 2 hat die nächste Spitzenmannschaft gekillt. Und zwar gab es ein 2:0 gegen Tabellenführer Energie Cottbus. Justin Diehl, hatte ich schon gesagt, hat mitgespielt. Bisschen bitter, Nicolas Nartey wurde eingewechselt und wieder ausgewechselt nach 7 Minuten. Und für die Tore zeichnete Wahid Fagir verantwortlich mit seinem 5. und 6. Saisontor. Beides Mal die Vorlage auch von Laurin Ulrich, darf man auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich habe das Spiel nicht live gesehen und keine Zusammenfassung. Yannick, du hast, glaube ich, eine Zusammenfassung gesehen. Was waren denn deine Eindrücke von dem Spiel gegen die Cottbusser?
Also es war auf jeden Fall wieder eine gute Leistung gegen ein absolutes Spitzenteam, gegen eine Mannschaft, die auf jeden Fall wahrscheinlich aufsteigen wird.
Und auch wieder durchmarschiert, ne? So wie Ulm und Münster die letzten Jahre.
Ja. Und der VfB 2 entwickelt sich so langsam zum Favoritenschreck in der dritten Liga, jetzt nach Dynamo Dresden, den zweiten Traditions-Ostverein, der auf Aufstiegskurs ist, besiegt. Und so wie ich es gesehen habe, auch wieder Dennis Simon mit einer Riesenleistung, hat wohl 2, 3 richtig gute Paraden ausgepackt. So wie ich gehört habe von Leuten, die das Spiel auch ganz gesehen haben, auch live und in Farbe, war es wohl aber auch eine sehr schlechte Leistung von Cottbus. Mhm. Also die kamen wohl nicht so richtig gut ins Spiel, hatten wenige Chancen. Und auch gerade in der zweiten Halbzeit haben sie wohl sehr passiv agiert. Aber es freut mich einfach für die Jungs, weil es einfach auch Big Points sind im Abstiegskampf, der ja auch sehr eng ist in der dritten Liga, wo dann auch so Vereine wie 1860, Waldhof Mannheim mit drin stecken, wo du dann auch einfach als zweite Mannschaft vielleicht so ein bisschen das Nachsehen hast. Das waren jetzt einfach 3 wichtige Punkte und auch fürs Selbstbewusstsein ist ja eine sehr junge Mannschaft, die auch in dieser Saison immer mal wieder mit Ausfällen, mit Abgängen zu kämpfen hat. Also Markus Fiedler ist da, glaube ich, auch nicht drum zu beneiden, weil er muss ständig umstellen. Dann hat er auch Abgänge jetzt gehabt, die auch wehgetan haben. Von daher freut es mich sehr, dass die Jungs da jetzt wirklich wieder so ein Sieg gelandet haben gegen so eine Top-Mannschaft. Und jetzt geht's, glaube ich, schau mal geschwind nach.
Gegen Bielefeld.
Ja, auf die Alm, nach Bielefeld,
genau.
zum Pokalschreck.
Vielleicht, also es könnte sein, dass der VfB 2 in Bielefeld spielt, während die erste Herrenmannschaft gegen Bielefeld gelost wird, weil das Spiel geht um 19:30 Uhr, so eine Viertelstunde später. Nee, Moment, die vor 18:45 glaube ich, die Auslosung sogar. Also es könnte sein, dass wir, dass die zweite Mannschaft dann die Bielefelder schon mal antesten kann. Und wenn wir die zweite Mannschaft auf der Alm gewinnt, dann gewinnt vielleicht auch die erste. Schauen wir mal. Aktuell ist der VfB 2 17. Mit 28 Punkten, 7 Siege, 7 Unentschieden, 11 Niederlagen und 32 zu 42 Toren. Also immer noch auf dem Abstiegsplatz, aber auch da gilt, die Saison ist noch lang. Und die ganzen schweren Gegner hat man jetzt auch schon aus dem Weg geräumt. Und da kommen ja dann auch noch eher Mannschaften, die in der gleichen Tabellenregion sich aufhalten. Klar, Bielefeld ist es auch wieder
Vierter. Ich glaube, das Spiel in Mannheim, sorry, wenn ich da schön reingrätschen muss, das Spiel in Mannheim könnte vielleicht so ein kleines Finale werden. Also sie spielen noch in Mannheim und ich glaube, das könnte hitzig werden. Also,
ja, also in Mannheim sowieso. Aber ich meine, sie haben jetzt in Bielefeld als Vierten, dann spielen sie gegen Hannover 2 und Osnabrück. Gut, Saarbrücken auch wieder schwierig. Sandhausen, Aue, Unterhaching, Werl, Mannheim, genau, Aachen, Mitaufsteiger. Also da ist noch ein bisschen was zu holen für den VfB und vielleicht kann man dann seit 17. Mai oder am letzten Spieltag auf jeden Fall gegen Rot-Weiß Essen den Klassenerhalt feiern. Die U19 hat es auch gut gemacht. 6:1 gegen Hertha gewonnen. Salvatore Mule, Borja Migalic, jeweils mit dem ersten Saisontor. Emirhan Akcikara bereits mit seinem dritten Saisontor. Matthäus Zickers, Mirza Katovic und Julian Lührs treffen auch noch. VfB ist jetzt Tabellenführer nach ja gut 4 Spielen jetzt. Mit 12:7 Toren und 7 Punkten. Und am kommenden Samstag spielen sie in Düsseldorf beim Tabellenvierten. Für die U17 lief es in der Hauptrunde der Nachwuchsliga nicht so gut. Sie verloren 0:1 beim 1. FC Köln, sind jetzt Dritter nach 2 Spielen mit 3 Punkten. Und am Sonntag geht's nach Karlsruhe zum Derby. Und vielleicht können wir da wieder einen Schuss nach oben finden. Zum Abschluss blicken wir auf unsere Leihspieler. Über das Ergebnis von Jong mit Union Berlin gegen Dortmund haben wir schon gesprochen, 0:6. Viel zu viele Tore von Serhou Guirassy, leider. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die jetzt richtig in Fahrt kommen, aber schauen wir mal. Jong wurde nach 72 Minuten ausgewechselt in einem Spiel, das, glaube ich, für Union ziemlich zu vergessen war, hatten wir auch schon drüber gesprochen. Und Union ist das 13. in der Liga mit 24 Punkten. Jovan Milosevic ist weiter nicht im Kader. Ich habe es noch nicht richtig herausfinden können, ob er immer noch verletzt ist. Am 24. Spieltag hat er damit das große VfB-Leihspieler-Derby am Wochenende verpasst gegen Silas. Partizan gegen Roter Stern, es ging 3:3 aus. Da war er nicht im Kader und auch heute Abend, als Partizan 2:0 gegen Mladost Lukani gewonnen hat, war er nicht im Kader. Partizan ist jetzt Zweiter mit 50 Punkten. Wir springen gerade in die andere Hälfte der serbischen Hauptstadt. Beim Derby wurde Silas zur Pause ausgewechselt und heute wurde nach 81 Minuten ausgewechselt. Tore konnte er nicht beitragen zu beiden Spielen. Heute haben sie gegen Selezny Pancevo gespielt. 3:1 gewonnen. Roter Stern ist Tabellenführer mit 71 Punkten und Partizan eben Zweiter mit 50. Juan Perea wurde nach 72 Minuten ausgewechselt beim 2:1 gegen Yverdon. Zürich ist der Siebter und Luca Pfeiffer hat mit dem KC nicht mehr wieder gewonnen. Er saß eigentlich 90 Minuten auf der Bank beim 3:1 gegen Magdeburg und Karlsruhe ist jetzt Zehnter weiter in der Liga mit 33 Punkten. Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Euch beiden vielen Dank für eure Zeit heute Abend. Und allen Hörerinnen und Hörern vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche nach hoffentlich dem Heimsieg im Südgipfel. Bleibt uns noch zu sagen, registriert euch bei der DKMS und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao.
Auf Wiederhören.
Ciao, Servus.